Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Einen haben wir noch. Mindestens einen. Ne, einen längeren Podcast zu dieser Saison. Und Bernd Schwickel.
Oh, ich dachte, du hattest ein Quiz. Da ist jetzt los.
Nein, kein Quiz. Oder hast du ein Quiz? Ne, egal. Bernd Schwickerath und ich, wir waren sehr kreativ und haben uns überlegt, wie können wir ihn denn nennen, diesen Saisonabschluss-Podcast? Und dann sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, die Tops und Flops der Eishockeysaison. Habt ihr sowas schon gehört? Die Tops und Flops des oder der? Wenn es euch bekannt vorkommt, dann habt ihr vielleicht schon ein bisschen Hockey gehört in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Auf jeden Fall, Bernd Schwickerath, guten Tag, guten Abend.
Guten Tag,
guten Morgen,
Herr Fetzer,
nachdem,
Servus.
Ich weiß nicht, wann du aufgestanden bist, aber...
Heißt eigentlich Servus oder Servus? Ist das so ein weiches S oder so ein hartes S?
Es gibt im Bayerischen tatsächlich, du musst, also du, wenn du so einen Beruf hast wie ich, erfährst du mit, in dem Fall war es Anfang 20, dass es einen Unterschied zwischen stimmhaftem und stimmlosem S gibt. Das wusste ich bis dahin gar nicht. Und jetzt bin ich noch derjenige, der unter meinen Freunden so mit meinen Eltern zum Beispiel oder mit anderen Freunden noch eben am ehesten so Hochdeutsch gesprochen hat. Also natürlich ein bayerisch gefärbtes Hochdeutsch, aber ich konnte das zumindest umschalten, ja. Meine meisten Freunde, wenn die Hochdeutsch reden, das hört sich dann wirklich so an, ja. Da, so hört sich das an, wenn die Hochdeutsch reden. Und sie meinen, das ist ganz normal. Und dann Bernd Schwickerath, der hat dann Probleme, das überhaupt zu verstehen.
Ja, ja so geht's doch, muss ich sagen.
Ja, also, das ist auch noch nicht Abelshauser, aber egal.
Also, das heißt Servus.
Das heißt Servus, genau, genauso wie Safe okay. Zum Beispiel auch. Ja? Oder okay. Dann heißt also, ja. Genau, du lernst dann erst so, in Bayern lernst du erst mit Anfang 20, dass es zwischen dem Sex und der Sex tatsächlich einen phonetischen Unterschied gibt.
Okay, ja, nicht schlecht.
So ist es.
Das wäre mir nicht so einig gesagt.
Da ist er baff. Ah, nee, das heißt Servus, genau. Servus. Eigentlich heißt es Servus. Du kannst das Servus kurz, egal. Die Tops und Flops der Eishockey-Saison. Wir wollen ein bisschen gliedern und natürlich auf die Nationalmannschaften schauen, auf die verschiedenen Ligen schauen, nach Nordamerika, nach Deutschland, internationales Eishockey. Wir haben ein bisschen was dabei und mal schauen, wie tief wir dann tatsächlich einsteigen. Das wird sich alles in den Laufe der nächsten Stunden so entwickeln hier.
Ja, ich glaube auch. Also wir werden jetzt nicht einzelne Themen hier in epischer Breite erklären, sondern eher so kurzes Tops und Flops. Das war gut, das war schlecht. Immer so nochmal kurz dran erinnern. Die meisten Sachen werden euch natürlich bekannt vorkommen, aber vielleicht denkt ihr auch, ach, das hatte ich ja schon wieder vergessen. Oder hey, warum labert ihr darüber nicht? Also wenn ihr was zu meckern habt oder wenn ihr noch was zu ergänzen habt, bitte in die üblichen Kommentare. Ne?
So sieht's aus. Fangen wir mit der NHL an, oder? Weil die jetzt gerade erst zu Ende gegangen ist.
Das erste Top ist, glaube ich, relativ klar, ne? Also Florida mit allem, was dazugehört, steht hier auf meinem Zettel. Also sei es mit dieser Leistung, sei es mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainer. Also wenn das kein Top ist, nach einer Saison, die man ja schon gewonnen hatte, dann nochmal so zurückzukommen und einfach sogar nochmal besser zu sein und auch als Manager nochmal besser zu sein, weil man das Team einfach zur Deadline nochmal verstärkt und als Trainer nochmal besser zu sein, dass man auch die besser gewordenen Oilers noch schlechter aussehen lässt als im Vorjahr. Das ist einfach ein ganz, ganz, ganz großes Top.
Und warum ist Florida das Nonplusultra des Vereins-Eishockeys dann in dem Sinne, wenn du den Stanley Cup gewinnst? Warum?
Hab ich eine Theorie, die ich weiß gar nicht, wo ich die gehört habe letztens, aber die habe ich sehr, sehr deutlich unterstrichen in meinem Kopf, nämlich, dass Florida es geschafft hat, diverse Stars zu haben, die sich wirklich alle dem System unterordnen. Dass da Leute sind, die Top 3, Top 5 gedraftet wurden, die überragende Eishockeyspieler sind, aber die sich trotzdem nicht dafür zu schade sind, irgendwie so ein Grinder-Eishockey zu spielen und irgendwie auch in der dritten oder zweiten Reihe einfach solche Sachen zu machen, immer wieder hart in den Vorcheck gehen und selbst wenn sie dann selber mal ein paar Spiele nicht treffen, völlig egal, Hauptsache das Team gewinnt und ich glaube, es ist einfach die Mischung aus Skill, Taktik und totaler Opferbereitschaft.
Aber halt auch als Team, ne? Weil wenn du dir jede Position anschaust, dann kannst du natürlich diskutieren, ob jetzt Bobrovsky ein Top-5-Goalie ist in der NHL, ja, da würde ich ihn dann wahrscheinlich schon mit einordnen, vor allem musst du immer sagen, Hauptrunde im Playoffs, ja, wenn Connor Hellebuck jetzt so als bester Torwart genannt wird oder die letzten Playoffs immer halt nicht gut gespielt hat oder nicht so gut wie in der Regular Season, dann würde ich einen Bobrovsky da auf jeden Fall Top 5 mit reinpacken, aber in der Verteidigung oder im Sturm, da werden bei den Top 5 sicher andere Namen fallen erstmal.
Total, aber sie haben es halt auch
also es sind
gemacht.
Mehr Euler-Stürmer in den Top 5. Es sind mehr, mir fallen allein schon mehr Euler-Stürmer ein in den Top 5, in den absoluten, als vielleicht Panther-Stürmer in den Top 10.
Ja, würde ich auch mitgehen, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das ein reines Team ist und die hätten überhaupt keine Spitzenspieler. Also ein Barkov holt nicht sonst ständig irgendwelche Trophäen, so ein Bennett, so ein Kachuk, das sind ja auch alles Nationalspieler, die bei Olympia dann auflaufen werden. Also es sind schon extrem gute Leute, aber ich gebe dir recht, es ist jetzt vielleicht gar kein Top-10-Spieler dabei, aber es sind diverse Spieler so, sagen wir mal, zwischen 10 und 30, 40 dabei und das ist in der Breite dann eben auch wirklich das Beste.
Ja, und was, glaube ich, die Panthers jetzt Jahr für Jahr geschafft haben, also vor 2 Jahren Finale da halt nicht gewonnen, aber jetzt die letzten beiden Jahre gewonnen, ist uns nochmal vor Augen zu führen, dass halt tatsächlich in der NHL nochmal extremer ist, einfach natürlich die Regular Season gibt und dann nochmal die Playoffs, die einfach für sich in sich noch einmal eine eigene Saison sind. Das ist natürlich speziell beim Eishockey so oder insgesamt bei Sportarten mit Playoffs, aber also, dass jetzt das beste Regular-Season-Team im Basketball in der ersten Runde ausscheidet und in der zweiten, das wirst du selten haben, das kann im Eishockey passieren. Und trotzdem ist es einfach dann nochmal spezieller in der NHL, weil gerade da eben ja die Playoffs nochmal mehr die Spreu vom Weizen trennen. Ne? Also wenn du ein gutes Hauptrundenteam in der DEL hast, dann kommst du sehr wahrscheinlich mindestens mal ins Halbfinale. Ja, oder es ist wahrscheinlicher, dass du ins Halbfinale kommst. Aber wenn du eine super Regular Season spielst du bei 82 Spiele, heißt das eigentlich gar nichts, außer dass du dich halt qualifiziert hast und vielleicht in jeder Runde ein Heimspiel mehr hast als der Gegner. Aber sonst mehr heißt es eigentlich nicht. Und wir haben es am Anfang der Playoffs diskutiert, dass die Panthers und die Oilers relativ flässig damit umgegangen sind, dass sie gar nicht so überragende Regular Seasons gespielt haben, weil sie natürlich wissen, jetzt zählt es in den Playoffs. Aber es ist einfach, ja, also immer wieder diese Theorie auch, dass du eigentlich eine Mannschaft brauchst oder zwei Mannschaften brauchst in einer Mannschaft. Eine, die ganz gut ist in der Regular Season, die sich halt reinbringt in die Playoffs und aber eine, die halt für die Playoffs gemacht ist und dann halt dir die Playoffs gewinnt.
Genau, aber die Panthers sind ja eben genau für die Playoffs gemacht, wenn wir diese ganzen Leute angucken, ne, die wir eben schon aufgezählt haben. Das ist einfach das perfekte Playoff-Team. Ich meine, auch so ein Sam Reinhardt oder so ein Sam Bennett, das sind keine Leute, die dir 100 Punkte in der Saison machen. Aber in den Playoffs machen die halt in den entscheidenden Momenten die Punkte. Und dann kommt natürlich noch in Florida hinzu, ob das jetzt wirklich was mit dem viel zitierten Steuerparadies zu tun hat oder ob die Spieler einfach so für weniger Geld unterschreiben oder ob die einfach klug traden und Spieler dann zu sich holen, die nicht so viel verdienen. Aber du siehst ja auch, so ein Gustav Forsling verdient unter 6 Millionen. Jetzt ist das trotzdem natürlich viel Geld, was der verdient. Aber im Verhältnis dazu, was andere Spieler in dieser Liga verdienen und deutlich weniger leisten, ist das halt wirklich schon krass. Also die haben wirklich, ja klar, Bobrovsky verdient die 10 und Thash Jones haben sie ja dazugeholt, der verdient 9,5. Aber sonst haben die keinen, der so übertrieben viel Geld verdient. Also auch Kachuk verdient 9,5, aber die ist auch wert. Und da sind wirklich diverse Spieler, die über ihre Verhältnisse spielen oder sagen wir mal über ihre finanziellen Verhältnisse spielen. Und das kommt natürlich auch noch hinzu.
Ja, und dann kommt noch hinzu, wenn wir auf Regular Season und auf Playoffs schauen, müssen wir, glaube ich, auch die Qualität von den Spielern da nochmal ein bisschen anpassen. Also wenn natürlich Stürmer fällt mir als erstes McDavid ein, dann fällt mir natürlich Dreisaitl ein, dann fällt mir Nathan MacKinnon ein, dann fällt mir Austin Matthews, Kucherov, die fallen mir alle vor Florida-Stürmern ein. Aber wenn dann halt Sam Bennett Jahr für Jahr die Buden macht in den Playoffs, dann musst du einfach auch sagen, für diese Art von Eishockey ist der wie gemacht. Jetzt können wir wieder drüber diskutieren. Wollen wir diese Art von Eishockey so haben? Ich denke, bis zum gewissen Grad, dass die Intensität höher ist in den Playoffs, ist in Ordnung. Sam Bennett hat jetzt ein paar Aktionen gebracht in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren schon, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin. Ja, also ja, das muss dann, finde ich, auch nicht sein. Also du musst dann nicht irgendwie den Marchand die Faust gegen den Kopf hauen oder so, während die Schiedsrichter wegschauen oder und du weißt ganz genau, das ist bewusst. Du kannst auch hart spielen und du kannst dem Gegner auch Schmerzen zufügen, ohne ihn zu verletzen oder ohne ihn wirklich, also hinterhältig zu verletzen. Also es passt mir nicht, aber unterm Strich gibt der Erfolg ihm dann halt doch recht, weil das ist das, was anscheinend benötigt wird, um erfolgreich zu sein.
Ja, und ich finde auch wenn es definitiv einzelne Momente gibt, die ich total verabscheue, ich finde, du kannst nicht sagen, dass Florida generell ein dreckiges Team wäre. Also einzelne Aktionen, Kachuk, Reinhardt, Bennett, Marchand und sowas, die sind auf jeden Fall rüber. Auch Ekblad ist kein Kind von Traurigkeit. Da gibt's auf jeden Fall schon so ein paar Leute, die mal über die Stränge schlagen können. Aber es ist ja nicht so, als würden sie das jetzt nur tun. Das ist jetzt nicht irgendwie Philadelphia aus den 70ern oder sowas. Ne?
Das sind die Gewinner auf der anderen Seite. Leon Dreisaitl und Connor McDavid verlieren wieder das Finale.
Ganz kurz, Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, aber ich finde, es gibt auch noch einen Verlierer in Florida, wenn wir ja schon jetzt dabei sind. Das ist nämlich Aaron Ekblad, der diese Saison wegen Dopings gesperrt wurde. Und dann ist natürlich er der Verlierer, aber es ist natürlich auch wieder insgesamt die NHL der Verlierer, weil die Dopingregeln in der NHL natürlich ein absoluter Witz sind, dass du nach einem positiven Test, und es ist gar nicht so einfach in der NHL positiv getestet zu werden, weil ja sehr, sehr wenig getestet wird und sehr, sehr viel erlaubt ist, und Tests teilweise auch noch angekündigt werden. Also wenn du da so doof bist, dass du dich erwischen lässt und da kriegst du trotzdem nur 20 Spiele gesperrt, in anderen Nationen wärst du für 4 Jahre gesperrt worden. Das ist natürlich immer wieder sehr, sehr peinlich, was in der NHL abgeht, wenn es um Doping geht. Aber bitte.
Und also, wenn wir noch bei den Flops jetzt aus Florida-Sicht bleiben, weil das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es von Florida ein Flop ist, aber ein Flop, der über diesen Stanley Cup-Gewinn schwebt, finde ich, ist die Tatsache, dass in den Playoffs der Salary Cap nicht mehr zählt. Ja. Und die Florida Panthers nicht die erste Mannschaft sind, die das ausgenutzt hat, aber die halt jetzt einfach in den Playoffs deutlich über den Salary Cap.
Die Oilers aber auch, muss man sagen.
Ja, ne? Also, aber, ne? Aber du hast dann einfach noch durch den Kaczak-Ausfall halt dann einfach nochmal so einen Seth Jones dazu holen können und in den Playoffs haben dann beide gespielt. Ja, um mal runter
zu brechen. Was natürlich so affig ist, weißt du, die sind dann Wochen und Monate lang verletzt und genau am ersten Playoff-Spieltag sind die dann fit. Genau das. Weil das finde ich halt immer so absurd. Weißt du, wenn der irgendwie eine Woche vorher oder zwei oder sagen wir noch die erste Runde noch verpassen würde, könnte man eventuell noch sagen, ja gut, ist halt so. Das ist halt dann schon glücklich, dass der den Großteil der Playoffs spielen kann. Aber der ist exakt die komplette Hauptrunde verletzt und am ersten Playoff-Spieltag Wunderheilung. Das ist halt lächerlich.
Ja, also 5 Tage vorher noch so, schon wir skated schon wieder, aber noch Non-Contact-Jersey, ja, 4 Tage vorher Non-Contact-Jersey dann schon ausgezogen, aber geht noch nicht so wirklich. Also letztes Regular-Season-Spiel geht noch nicht ganz, aber dann, ja, erstes ja. Playoff-Spiel, dann bist du da.
Weißt du, dass in den Playoffs auch die Intensität nicht so hoch ist, da kann man mal leicht reinkommen. Ne?
Genau, da gehen wir im ersten Playoff-Spiel gleich, wo es gleich in den ersten 5 Sekunden dreimal kracht, da musst du dann, da geht's dann wieder. Ja. Und also die Lösung kann halt nur sein, dass zum Beispiel dann der Kader, der aufs Eis geschickt wird für einen oder auf dem Spielbericht halt einfach dann trotzdem das Salary Cap nicht übertroffen werden darf. Also dann von mir aus kannst du dann Spieler nachholen über die LTIR-Regelung, ja, während der Saison, wenn da wirklich einer ausfällt. Aber wenn dann der verletzte Spieler zurückkehrt, dann musst du dich halt in den Playoffs entscheiden. Wen von den beiden bringst du oder ja, bringst du beide und nimmst einen anderen halt dann raus. Also von mir aus auch von Spiel zu Spiel. Ja, also von mir aus kannst du im Kader dann in den Playoffs den Salary Cap überschreiten, aber dann ja, auf dem Spiel, da gibt's eigentlich auch gar nichts zu diskutieren drüber.
Ja, man müsste eigentlich genauso machen, wie zum Beispiel die Ausländerregel der DEL ist. Wenn du jetzt irgendwie 9 Ausländer hast, einer verletzt sich, du holst einen 10., kann der natürlich spielen, aber sobald der eine wieder fit ist, muss dann irgendein anderer raus. Genauso müsste es halt da auch gemacht werden. Und es gibt ja jetzt Anzeichen, ich meine, Elliot Friedman war's, der Reporter von Sportsnet, der jetzt getwittert hat, dass genau das jetzt überlegt wird, ne? Dass jetzt künftig der Salary Cap nicht insgesamt für das Team gilt in den Playoffs, aber zumindest auf den Spielbericht gezogen.
Leon Dreisaitl, Connor McDavid. Also
ja, top.
Absolut.
Oder nicht?
Nein, also ich hätte schon gehofft, dass du sagst, ja, für Dreisaitl jetzt ein Flop, dass er wieder ein Finale verloren hat. Aber du kannst die Saison.
Der Ausgang ist ein Finale, ja, er selber ist
aber
ja ein Top.
Du kannst doch die ganze Saison von Leon Dreisaitl bitte nicht als Flop bezeichnen, sondern es ist ein absolutes Top. Logisch ja. Wäre dann noch, also der Stanley Cup wäre noch dann das Guardiolasche Top gewesen, ja, bei Dreisaitl. Aber du gewinnst als erster Deutsche die Rocket Richard, hast jetzt auch diese Trophäe gewonnen, nachdem du schon Topscorer warst und MVP. Du spielst auch super Playoffs, machst zweimal im Finale den Game Winner in der Overtime, bist einfach da und verlierst halt, ja, weil es einfach halt einen Gewinner und einen Verlierer geben muss und weil man einfach auch anerkennen muss, dass Florida dann stärker war im Finale. Und natürlich ist es bitter dann aus Sicht dieser beiden Spieler, dass sie wieder ein Endspiel verloren haben und wenn man sich jetzt die letzten beiden Jahre anschaut, wie viel Playoff-Spiele und wie viel Playoff-Runden die gewonnen haben, kannst du das ja insgesamt nicht als Flop bezeichnen von diesen beiden, die ja immer dazu beigetragen haben. Aber unterm Strich fehlt da trotzdem der Cup. Und kannst jetzt wahrscheinlich, Dreisaitl wird jetzt auch nicht sagen, ich bin super happy mit dieser Saison. Ganz im Gegenteil.
Ja, wobei er schon gesagt hat, dass er persönlich mit sich sehr zufrieden ist und ein sehr gutes Jahr hatte. Und das bezog er natürlich einerseits darauf, dass, wie du gerade gesagt hast, er Torschützenkönig geworden ist. Er ist Zweiter bei der Wahl zum MVP geworden. Diese ganzen Overtime-Tore hat er ja auch schon in der Hauptrunde gemacht. Er hat ja einen ewigen NHL-Rekord aufgestellt, generell für Overtime-Tore in einer Saison, für Overtime-Tore nur in den Playoffs, für Overtime-Tore nur im Finale. Also es ist schon krass, was der alles gemacht hat. Und wenn die Edmonton Oilers den Titel gewonnen hätten, wäre er wahrscheinlich auch der MVP geworden. Also klar, wäre so ziemlich 50-50 mit McDavid gewesen, aber ich glaube, dass er, wenn er noch ein entscheidendes Tor gemacht hätte in den Finalspielen am Ende, dann wäre er, glaube ich, der MVP geworden. Und was wir gar nicht vergessen dürfen und ihm wahrscheinlich am allerwichtigsten ist, er ist bei der Wahl zur Selkis Trophy 6. geworden. Also er gehört jetzt auch wirklich, in Anführungszeichen, offiziell zu den besten Defensivstürmern der Liga. Und das ist krass, wenn man das über jemanden sagt, der Torschützenkönig wird.
Was ist dann der Flop bei den Oilers? Es ist einfach die Tatsache, dass sie es wieder nicht geschafft haben, den Cup zu holen. Und auch insgesamt, wenn man es größer zieht, wieder ja, jetzt über 30 Jahre halt kein kanadisches Team mehr den Stanley Cup gewonnen.
Also Flop ist für mich ganz klar bei den Oilers, dass Bowman, der Manager, nicht irgendwann in der Lage war, einen Torhüter zu holen. Ja, man muss sagen, Skinner und auch Pickard hatten gute Phasen, haben ja auch in den Playoffs wirklich gut gespielt. Und Bowman hat es ja bei der Pressekonferenz nach der Saison auch gesagt, wir waren in 3 von 4 Runden die Mannschaft mit den besseren Torhütern, nur im Finale halt nicht mehr. Deshalb kann man jetzt natürlich trotzdem nicht sagen, unsere Torhüter waren schlecht. Und das finde ich auch, aber andererseits ist der Anspruch von Edmonton ja längst nicht mehr, die Playoffs zu erreichen, 1 oder 2 Runden zu überstehen, sondern der Anspruch ist, die beste Mannschaft der Liga zu sein und Florida zu schlagen. Und dafür reicht es mit diesen Torhütern nicht. Und deshalb ist das für mich der Flop, dass Bowman es nicht geschafft hat, einen Torhüter zu holen. Jetzt muss man sagen, die 2 vielleicht besten Jahre, wer weiß, was da noch kommt, aber zumindest aus jetziger Sicht, die besten Jahre von McDavid und Dreisaitl haben die Oilers eigentlich in großen Anführungszeichen verschenkt durch keine guten Torhüter.
Ja, und also es ist einfach unglaublich schwierig, dann nochmal ein drittes Mal wieder hinzukommen hintereinander. Oder halt
und jetzt dass Dreisaitl dann noch fit ist. Erinnern wir uns, dass der letzte Jahr im Finale ja total verletzt genau, war und gar nicht also 3 Punkte hat er, glaube ich, gemacht in 7 Spielen, gar nicht getroffen. Dieses Jahr kam er doch der Umstand, dass er auch noch fit ist.
Ja. Also es war wirklich die, wenn ich jetzt, wann dann Saison für die Oilers und sie haben es ja wieder nicht geschafft. Ne?
Ja, gerade wo jetzt die Verträge alle teurer
genau, werden. Genau, wie lang ist das Fenster noch offen, glaubst du?
Also erstmal die Frage, wie lange denn Herr McDavid noch Lust hat, in Edmonton zu spielen. Nicht, weil wir wollen sich das Riesenfass aufmachen, aber der Vertrag hat er nur 1 Jahr. Mal sehen, wie es so weitergeht. Aber ich würde sagen, wenn er bleibt, also so 2, 3, 4 Jahre ist das noch offen, weil klar, sie sind die älteste Mannschaft der Liga, aber er hat ja ganz recht, der Kern, der ist jetzt nicht so alt. Also so ein Jeff Skinner kann man ja auch dann irgendwie wegschicken oder vielleicht auch Matthias Ekholm. Klar, die würden jetzt manche auch zum Kern dazuzählen, aber der richtige Kern sind für mich andere und die sind jünger.
Die Geschichte spricht für die Oilers, würde ich sagen, denn das haben wir öfter mal gesehen, dass Mannschaften weit gekommen sind und gescheitert sind und wieder gescheitert sind und es halt ein paar Jahre gedauert hat, bis sie tatsächlich dann den großen Wurf gelandet haben. Aber eine Garantie gibt es natürlich nie, überhaupt wieder ins Finale zu kommen und das dann zu gewinnen.
Ja, ich würde sagen, die Flops machen wir jetzt ein bisschen schneller, sonst dauert das hier viel zu lang. Aber es gibt natürlich auch schon wirklich ein paar richtige Flop-Teams dieses Jahr. Nashville, wenn wir uns überlegen, was die vor der Saison alles verpflichtet haben mit Stamkos und Marchessault und sowas und was da quasi das große Rad gedreht wurde, die sind ja völlig abgestürzt, waren von Anfang an unten drin, hatten mal so eine kleine Phase zwischendurch, wo es besser war. Aber wirklich gekratzt an den Playoff-Plätzen haben sie nie. Und dann natürlich die ganz großen Clubs, Rangers, Bruins, Blackhawks, Penguins, alle total abgestürzt, absolut enttäuschend, obwohl alle, ja gut, Chicago vielleicht nicht, aber der Rest wollte in die Playoffs. Die Rangers waren letztes Jahr noch Hauptrundenmeister, überleg dir das mal. Dann natürlich auch Buffalo, da geht's ja auch wieder drunter und drüber. In Vancouver das ganze Theater mit Patterson und so. Also da gibt's aber auch schon ein paar Teams, die extrem schwach waren im Verhältnis dazu, was sie für Ansprüche hatten vor der Saison.
Es war zum ersten Mal, dass alle 4 Original Six Teams aus den USA die Playoffs verpasst haben zusammen. Ja. Ne? Also die hast du ja teilweise schon aufgezählt oder alle. Auf jeden Fall, auch das ist natürlich dann historisch. Ne? Dass
ja, Detroit hatte ich ja nicht aufgezählt.
Genau, ja, Detroit gehört
auch. Aber auch enttäuschend. Ne? Ja. Die dachten auch, sie sind näher dran dieses Jahr.
Ja. Ein paar Flops vielleicht auch noch. Ich meine, ein paar Tops vielleicht auch noch. Also das große Top so individuell war natürlich der Ovechkin-Rekord mit einer Leistung, die vor Jahren noch undenkbar schien, selbst als Ovechkin dann sich so herauskristallisiert hat als der Herausforderer. Aber ich hätte vor 3 Jahren nie gesagt, dass er das schafft. Und selbst jetzt in dieser Saison, als er sich dann verletzt hat, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht war es das dann sogar. Obwohl er ja nochmal ein Jahr Zeit hat mindestens. Aber dass er das dann in dieser Saison schafft und wie er es schafft und was er für eine Regular Season gespielt hat, muss man auch wieder sagen, ist schon beeindruckend. Das ist ein Top.
Absolut, der ist auch der die Capitals ganz klar in die Playoffs geführt hat. Also eigentlich haben ja alle gedacht, oh Gott, das wird jetzt so eine ganz fiese Saison, die Capitals werden irgendwie unten rumkrebsen und er wird dann vielleicht mal ein paar Tore im Powerplay machen, aber nein, die sind auf einmal, sind nicht sogar Hauptrundensieger geworden? Also ja, auf jeden Fall haben die richtig was gerissen. Und
Winnipeg.
Ja, Ovechkin.
Winnipeg hat die
Presidents. Ja, aber im Osten war aber Washington Nummer 1, sowas, genau. Ja. Und ich meine, Ovechkin 42 Tore gemacht und dann richtig, dass du die Verletzung angesprochen hast, weil er hat ja in seiner Karriere fast nie Verletzungen gehabt. Klar, er hat natürlich das Pech gehabt, dass es mal Lockouts gab und Corona-Saisons, die dann verkürzt wurden oder sowas. Aber er war nie richtig verletzt. Jetzt hat er sich das Bein gebrochen und schießt trotzdem 42 Tore mit fast 40 Jahren. Also absolut beeindruckend und natürlich auch so vom Storytelling her, ne? Wie diese da in Washington in der Halle diese Zahl immer weiter hochging und wie die NHL das so zelebriert hat und dann gibt's ausgerechnet, macht er natürlich dann bei einem Sonntagsnachmittagsspiel, was weltweit gezeigt wird, macht er dann aus seiner Position mit dem Powerplay-Tor das entscheidende Ding und dann die Zeremonie danach. Also das haben sie natürlich auch schon gut vermarktet, die ganze Sache, ne?
Weitere individuelle Tops in dieser NHL-Saison. Connor Hellebuck, also die Hauptrunde war natürlich sensationell, wird natürlich getrübt jetzt durch die Playoffs, aber eine der stärksten Hauptrunden überhaupt auf der Torposition in der Geschichte dieser Liga. Nikita Kucherov, Nathan MacKinnon, auch in der Verteidigung Lane Hudson, Zach Werenski, wo fangen wir an?
Och, ich würde sagen, fangen wir mal bei Hellebuck an. Aber du hast eigentlich alles schon zugesagt, wir müssen nicht, dürfen nicht zu lang werden. Aber Kucherov und MacKinnon, also was die da seit Jahren abreißen, ne? Also die sind ja mit Dreiseitel und McDavid ganz klar so in einer Liga. Und wenn Matthews komplett fit ist, würde ich die vielleicht noch dazu zählen. Aber das ist ja schon Wahnsinn, ne? Weil die hatten jetzt auch nicht die allerbesten Teams. Klar, sind in die Playoffs gekommen und hatten da auch ein bisschen mehr Erwartung als das, was am Ende passiert ist. Aber sie spielen ja nicht mehr bei so absoluten Meisterschaftskandidaten. Und trotzdem, Wahnsinn, was die da zeigen, dass sie ein Tempo haben. Also Kucherov auch gedankenschnell in Überzahl. Das ist einfach nur der absolute Wahnsinn.
In der Verteidigung, Lane Hudson, Rookie des Jahres geworden. Ja, hätte es auch andere Kandidaten gegeben vor der Saison. Also so ein Macklin Celebrini, klar, der hat dann früh in der Saison eine Verletzung gehabt. Aber dass es Lane Hudson wird, hätte ich jetzt vor der Saison auch nicht gesagt. Ne?
Niemals, ja, niemals. Genau. Gerade dann, in Montreal, wo er echt, wo er dachte, da läuft gar nichts zusammen.
Ja. Und Zach Werenski, auch die 20 Tore geknackt. Wir haben es dann auch bei der Weltmeisterschaft gesehen, was das für ein dominanter Verteidiger ist. Auch beim Four Nations Faceoff natürlich gespielt. Und ja, insgesamt die Columbus Blue Jackets nach dem Tod von Johnny Gaudreau.
Ja, absolut. Also da hätte man ja eigentlich auch gedacht, dass die sehr, sehr abstürzen, weil natürlich der Tod eines Spielers da komplett über so einer Mannschaft oder über so einen ganzen Club liegt. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, was Johnny Gaudreau für ein guter Eishockeyspieler war, dass dir den ja auch rein sportlich fehlt. Und dass Columbus sogar noch in den Playoffs gekratzt hat und so eine starke Saison gespielt hat, hätte, glaube ich, niemand erwartet. Und ein großer Punkt war halt Zach Werenski, ne? Ein absoluter Weltklasse-Verteidiger, nicht umsonst in der engeren Auswahl zum Verteidiger des Jahres gewesen. Und ja, ich würde sagen, einer der Top 5 Verteidiger der Welt wahrscheinlich aktuell.
Und dann schauen wir noch Top und Flop vielleicht bei auf der Trainerposition. Ein Flop, dass Quenneville wieder einen neuen Job hat, das ist für uns ein Flop, haben wir schon besprochen. Warum? Same old, ja. Vielleicht so ja. Zusammengefasst. Und auf der anderen Seite, aus deutscher Sicht, absolutes Top. Markus Sturm, erster in Deutschland geborener, erster deutscher NHL-Coach bei den Boston Bruins, bei einem Original Six-Team. Es wird eine schwierige Aufgabe, die er hat, ganz klar, aber ja, am Ziel seiner Träume, was zumindest so ja den Step auf der Coaching-Position anbelangt, da wollte er hin, jetzt hat er das und ja, kann man ihm nur gratulieren dazu.
Absolut. Noch ein Flop wären die TV-Zahlen in Nordamerika. Also da gab es ja häufiger jetzt so Nachrichten und Meldungen, dass die Zahlen relativ weit unten sind, auch in den Playoffs und im Finale. Das, was habe ich heute gelesen? In Buffalo waren die Einschaltquoten für das lokale Lacrosse-Finale höher als in Florida für die Panthers im Stanley Cup-Finale. Also ja, ist natürlich schon ein bisschen bitter. Man muss natürlich sagen, heutzutage guckt auch nicht mehr jede Person das linear im Fernsehen. Ne? Das hat sich natürlich auch gewandelt. Das kann man vielleicht nicht mit von vor 25 Jahren vergleichen oder sowas. Aber trotzdem, dafür, dass die NHL immer so einen Riesenaufriss macht und uns erzählt hat, dass das Four Nations Turnier so viele neue Leute zum Eishockey geführt hätte. Ja, man merkt halt dann doch schon, dass es eher auf die alten Fans von den großen Clubs ankommt, wenn halt, wie eben gesagt, New York, Boston, Chicago, Detroit, Pittsburgh, Philadelphia, wenn solche Teams dann fehlen und dann Montreal früh rausgeht, Toronto in der zweiten Runde rausgeht, dann merkst du natürlich in den späteren Runden schon, dass das eher kleinere Städte sind mit nicht so den Riesenfansmassen.
Wir haben einen Deutschen natürlich schon gewürdigt, also einen deutschen Spieler als absolutes Topper. Wir wollen natürlich auch nochmal schauen, wie sie so die anderen Deutschen in der NHL geschlagen haben, ganz kurz. Und da fand ich ganz interessant, was ich heute oder gestern gelesen habe bei The Athletic. Die haben nämlich so eine kleine Liste gemacht, die besten und die schlechtesten Draftpicks aller NHL-Teams in den vergangenen 10 Jahren. Und zwei Deutsche waren da bei den Tops mit dabei, nämlich Tim Stützle bei den Ottawa Senators, also für Athletic der beste Draftpick in den letzten 10 Jahren bei den Ottawa Senators, und Moritz Seider bei den Detroit Red Wings für die Athletic eben da der beste Pick. Der wurde ja, also Stützle war so Konsens, ja, vielleicht sogar ein bisschen höher, und bei Seider, das wurde kritisiert, aber jetzt nach ein paar Jahren heißt das schon, okay, das war der beste Draftpick in den letzten 10 Jahren. Und da muss man halt auch sagen, individuell kannst du an der Saison der beiden wenig kritisieren. Na, aber Moritz Seider hat die Playoffs wieder nicht erreicht und Tim Stützle hat sie jetzt mal erreicht, aber nach einer Runde war dann schon wieder Schluss. Also wie ordnen wir die Saison der Deutschen in der NHL insgesamt ein?
Also ziemlich ähnlich, wie du es gerade über Seider gesagt hast. Ich finde, individuell war das fast von allen eine starke Saison. Also drei sowieso absolute Weltklasse. Stützle war stark, wieder fast ein Punkt pro Spiel. Auch JJ Peterka ist nochmal richtig explodiert. Hatte ja vergangene Saison das Jahr gedacht, no, was ist mit dem passiert? Und er hat dieses Jahr wirklich nochmal bestätigt. 27 Tore, fast 70 Punkte. Sei da auch stark, der ja schon mehrfach jetzt gesagt hat, er geht nicht mehr auf jeden Punkt, auf jeden harten Check, auf jedes Instagram-Highlight-Video, sondern er will eher solide spielen. Hat er absolut geschafft. Da müssen wir natürlich reden über Nico Sturm und Lukas Reichel. Sturm schwierig zu bewerten, weil anfangs in San Jose war es halt total anstrengend für ihn, da irgendwie was Positives rauszuziehen, weil er ja eben nicht der ist, hat er mehrfach gesagt, der auf Punkte guckt, sondern sein Lohn der Mühen ist immer, dass das Team gewinnt. Aber wenn das Team nicht gewinnt, sieht es halt auch für ihn blöd aus. Und in Florida hat er halt zwar 15 Spiele gemacht, in Playoffs auch nochmal 8, aber halt am Ende gar nicht mehr. Trotzdem würde ich sagen, aus seiner Sicht war das eine starke Saison. Lukas Reichel, schwierig, sehr schwierig sogar.
Ja, also bei Lukas Reichel würde ich als am ehesten, also würde ich auf jeden Fall am ehesten das Prädikat Flop
draufpassen. Ja, absolut, das sieht er auch selber so.
Genau, bei Nico Sturm kannst du sich einen Stanley Cup Champion als Flop bezeichnen in der Saison. Nee, klar, hätte er sicherlich eine größere Rolle da gespielt und also in seiner Rolle eine größere Rolle, sagen wir mal so. Ja. Hat jetzt in dem Fall nicht geklappt, aber ich meine, er hat wieder den Stanley Cup hochstemmen dürfen.
Ja, und beim besten Team der Welt ist doch nicht so einfach, ein Team zu kriegen.
Genau, auf jeden Fall. Und also die zwei, die halt so ein bisschen abfallen, sind Lukas Reichel und auch Philipp Grubauer, der zeitweise dann einfach in der AHL gespielt hat. Wenn wir sagen, das war mal ein Top-Goalie in der Liga. Es ist immer auch die Frage, mit was vergleichst du das? Und bei Lukas Reichel mit dem Potenzial, das viele gesehen haben, eigentlich alle gesehen haben in ihm, dass er das noch nicht ausgeschöpft hat. Ich fand ihn bei der Weltmeisterschaft, leider hat er sich verletzt, ich fand ihn bei der Weltmeisterschaft absolut geil. Also das ist, vielleicht liegt es auch an einer bisschen größeren Eisfläche, vielleicht lag es auch dran, ja, dass er insgesamt so ein bisschen mehr Platz hat, natürlich, weil die Gegner nicht ganz so stark waren, ja, und nicht ganz so hart angegangen wurde. Ich hätte ihn ganz gerne dann auch in den entscheidenden Spielen noch gesehen, wie er da gespielt hätte, aber es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, und es ist ihm auch zu wünschen, dass er das jetzt mitnimmt in die neue NHL-Saison, dass er das auch einfach so als Boost irgendwie gebrauchen kann, diese Weltmeisterschaft, auch wenn sie kurz war. Als Boost mitnimmt in die neue NHL-Saison natürlich, ja.
Ja, und das hat er auch selber gesagt, ne, dass die WM für ihn auch so ein Stück weit eine Bühne ist. Er will sich dann mal neu präsentieren. Und es gibt ja auch schon Gerüchte, dass er doch noch getradet wird. Und unter anderem ist ja Edmonton ein Kandidat. Und das könnte irgendwie sogar passen, weil ich meine, Edmonton finanziell braucht auf jeden Fall ein paar junge Spieler, die in den hinteren Reihen wissen, was Energie reinbringen und nicht so viel kosten. Und vielleicht ist Reichel ja genau der richtige Typ. Und wenn Dreiseitel ihn so ein bisschen anleitet, vielleicht denken sie sich auch, komm, mit so einem anderen deutschen Superstar in der Mannschaft kann Reichel vielleicht nochmal aufblühen. Weiß ich nicht. Fänd ich spannend. Und dann noch Samanski, also könnten die Oilers noch mehr Fans in Deutschland kriegen.
So, das war der erste von so ungefähr 10 Teilen, die wir haben. Ja. Knappe halbe Stunde, so haben wir uns das vorgestellt. Naja, ein bisschen mehr Gas geben. Aber das war natürlich jetzt auch die Liga, die jetzt noch so den bleibendsten Eindruck bei uns hinterlassen hat, weil sie halt eben vor kurzem erst geendet ist. Ich würde sagen, springen wir nach Deutschland, oder?
Springen wir nach Deutschland. Ja, ist auch nicht riesig überraschend. Was ist top? Die Eisbären. Also auch auf allen Ebenen. Also wie die Eishockey gespielt haben dieses Jahr, wie die durch die Playoffs gepflügt sind. Also auch in der Hauptrunde waren schon stark. Wie sie auch da, wie bei Columbus, mussten sie mit dem Tod von einem Spieler, von Tobias Eder, umgehen. Haben sie auch sehr würdevoll getan, fand ich. Generell finde ich, hat die ganze Liga das relativ würdevoll getan. Also die Eisbären auf allen Ebenen top. Trainer, Management, Publikum, Eis, alles, alles.
Dann reiche ich dir kurz mal meinen alkoholfreien Russen. Das heißt einfach so bei uns das Getränk, ne? Also das ist Weißbier mit Limonade, in dem Fall alkoholfrei. Ich reiche ihn dir kurz mal rüber hier über Zoom und dann schütte ich ein bisschen Wasser rein. Ne? Eigentlich Wasser, eine Wein, egal. Nee, aber also klar, überragende Saison von den Eisbären Berlin. Wir haben es aber auch nach der Saison, glaube ich, schon besprochen, dass es auch zum Flop werden könnte, dass eine Mannschaft so dominant ist. Denn die letzten Jahre waren wir uns im Sommer dann immer nicht ganz so sicher, wer dann die Saison danach Meister wird. Dann hast du immer mindestens 2-3 Kandidaten gehabt und könnte jetzt schon so eine richtige Dynastie werden, wo du denkst, okay, wer packt die eigentlich, diese Eisbären? Und nachdem es ja in der vergangenen Saison so war, dass du dir eigentlich schon so im Oktober, November gedacht hast, oh, also die Mannschaft zu schlagen und dann schon zu wissen, okay, die können in den Playoffs nochmal draufpacken, dann haben sie es halt genauso gezeigt, das könnte tatsächlich vielleicht sogar wirklich zum Problem werden für die Liga in den nächsten Jahren.
Ja, absolut. Und ich fand ja auch jetzt mal abgesehen von Berlin die ganze Hauptrunde, ehrlich gesagt, nicht so richtig spannend. Es war relativ früh klar, wer in die so, wer so weiter oben steht, dann in die Top 6. Es war auch relativ früh klar, wer so in die Top 10 kommt. Ja, hätte nochmal was passieren können, aber es war relativ wenig Spannung, fand ich. Und ja, die Liga hat auf jeden Fall ein Problem, wenn die Eisbären weiter so stark sind. Und das ist aber nicht das Problem der Eisbären, weil, wie wir schon häufiger gesagt haben, haben sie ja gar nicht den mit Abstand höchsten Etat. Also ist ja nicht so, als hätte die DEL ein strukturelles Problem, dass man sagt, die Berliner kann man gar nicht einholen. Sondern es liegt einfach daran, dass vor allen Dingen in Mannheim und München nicht genug aus den Möglichkeiten gemacht wird im Vergleich zu den Berlinern.
Auch ein Flop sicherlich, dass das Finale einfach zu klar war, ne? Dass da gar keine Spannung aufgekommen ist. Also vielleicht nach Spiel 2 hast du da kurz mal gedacht, vielleicht so ein bisschen kommen sie ins Wackeln und dann gewinnen sie halt 3x7-1 die Eisbären Berlin und das ist halt
7-0. 7-0.
3x7-0, genau war es sogar. Stimmt, sorry. Ja. Ich weiß nicht, wo ich das 7-1 jetzt herhole.
Ja, es war schon hart. Es war auch, ehrlich gesagt, unwürdig. Also es war ja 0,0 Spannung mehr und gerade dieses letzte Spiel, wo es dann nach 3 Minuten irgendwie schon 3-0 stand oder was, ich weiß gar nicht mehr die genauen Zahlen, aber kommt ungefähr hin. Also das geht einfach nicht.
Ja, und trotzdem die Kölner Haie im Finale ein absolutes Top, also vor allem die ersten beiden Playoff-Runden, die sie gespielt haben, das ist natürlich dann, wenn wir über die komplette Saison schauen oder auch die Playoffs mitnehmen, die Überraschung der Saison gewesen, hat dann nicht nur knapp nicht gereicht gegen die Eisbären Berlin, sondern deutlich nicht gereicht, aber dass sie sich ins Finale gespielt haben, auch mal wieder die Kölner Haie im Finale zu haben, auch so ein Finale Berlin gegen Köln zu haben, hätte eigentlich eine engere Serie verdient gehabt, einfach von dem, was die beiden Teams, Organisationen ausstrahlen, auch die Fans ausstrahlen. Ja, da war dann der Akku einfach auch leer bei den Kölner Haien, muss man ganz klar sagen. Aber was sie bis dahin gespielt haben, oder sagen wir mal bis Spiel 2 im Finale, das war stark.
Ja, absolut. Und dabei waren sie ja gar nicht so überragend in der Hauptrunde. Sind ja nur Sechster geworden. Hatten da ja auch mal echt schlechte Tage. Aber dann kam mal Dudacek. Das war natürlich auch so noch so eine Geschichte. Moritz Müller richtig stark. Die erste Reihe gut. Also dann natürlich diese ganze Zuschauerproblematik. Thematik. Sie waren ja im Jahr davor schon mit dem Europarekord. Jetzt haben sie das nochmal gestellt. Auch die TV-Zahlen sind natürlich ein Top damit. Wie viel waren es? 23 und noch mehr Millionen. Also das war schon gut. Aber ich würde bei Top auch noch Nürnberg dazu zählen, weil ja, ist natürlich keine Mannschaft, die irgendwie eine Meisterschaft gekratzt hat, aber mit aus den Möglichkeiten so viel zu machen, wieder gute neue Leute geholt, die keiner auf dem Zettel halte. Und ich glaube, in Nürnberg ist das auch als eine sehr, sehr positive Saison abgehakt worden. Wahrscheinlich sogar positiver als irgendwie Saisons vor 6, 7 Jahren, wo die große Sabo-Kohle noch da war und wo man eine Runde weitergekommen ist.
Ja, und dann muss man jetzt auch noch ein bisschen weiterziehen über den Sommer, oder jetzt schon in der Schlussphase der vergangenen Saison, dass sie es geschafft haben, halt auch die oder teilweise Leistungsträger zu halten. Also vor allem natürlich Evan Barrett und Owen Hattrick. Wenn wir jetzt die beiden uns mal anschauen und rausgreifen im Sturm in der Verteidigung, dann was passiert auf der Torwartposition, muss man auch sagen. Ja, jetzt hatten sie ja mit Leon Hungerecker in der vergangenen Saison mal einen Torwart, der die auch Spiele gewonnen hat. Ne? Das hat Sebastian ja öfter auch bei uns schon angesprochen, dass das immer so, dass er eigentlich nicht sagen kann, was jetzt mit den Ice Tigers passiert in der Saison, wenn sie halt keine guten Torwartleistungen bringen, können die auch leicht ein Abstiegskandidat sein, sonst erste Playoff-Runde vielleicht sogar mit Möglichkeit eben Viertelfinale. Jetzt haben sie Evan Fitzpatrick geholt, finde ich einen guten Transfer, ehrlich gesagt. Ne? Also ich glaube, da hast du einen soliden Torwart, vielleicht auch einen überdurchschnittlichen Torwart. Also mal schauen, wie lange sie dann eben auch jetzt von dem zehren können, was sie in der vergangenen Saison gezeigt haben.
Apropos überdurchschnittlicher Torwart, gucken wir mal nach Düsseldorf. Natürlich der größte Flop dieser Saison. Und das, wie ich es ja auch damals in meinem Kommentar beim Abstieg geschrieben habe, auf allen Ebenen. Die Gesellschaft haben versagt, das Management hat versagt, Trainer haben versagt, Spieler haben versagt und die Fans haben versagt. Alle haben versagt, muss man sagen. Und die Presse, die war großartig, muss ich sagen. Nein, ernsthaft, also in Düsseldorf war natürlich wirklich eine Katastrophensaison. Jetzt muss man andererseits auch sagen, es ist natürlich extremst bitter gelaufen mit du steigst nur wegen des Torverhältnisses ab und dann in der zweiten Liga geht's in die Verlängerung des 7. Spiels. Also du hättest ja wirklich 2-mal nur ein Tor gebraucht. Entweder ein Iserlohner Tor gegen Augsburg am letzten Spieltag am Ende oder noch ein Ravensburger Tor gegen Dresden und du wärst drin geblieben, wärst irgendwie mit 87 blauen Augen davongekommen. Aber es ist auch nicht verdient und das wäre nicht verdient gewesen. Der Abstieg ist absolut verdient und deshalb ist Düsseldorf natürlich das mit Abstand größte Flop dieser DEL-Saison.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde aber auch ergänzen, wie schon die letzten Jahre, als wir dann gesagt haben, Augsburg ist das absolute Flop, ne, als Tabellenletzte und eigentlich sportlicher Absteiger. darfst du nicht vergessen, dass Augsburg eben punktgleich war und Iserlohn 2 Punkte mehr geholt hat in dieser Saison. Ja, und Iserlohn sich letztes Jahr dann auch erst kurz vor Schluss dann so gerechnet hat oder dann eben diesen riesen Rückstand aufgeholt hat und natürlich gefeiert hat. Und dieses Jahr feiern natürlich Augsburg und Iserlohn, aber die muss man in die Flops auf jeden Fall dann noch mit reinnehmen, wenn du halt Iserlohn knapp über einen Punkt pro Spiel geholt. Ja, und dann auch was. Also klar ist dann immer so im Sommer dann so ein bisschen Aufbruchstimmung für die nächste Saison, aber ich frage mich dann immer, ja, wenn du jetzt die letzten Jahre einfach hinten drin warst, was macht dich glauben, dass es jetzt deutlich besser wird in der neuen Saison? Also so dieses Prädikat Abstiegskandidat, das hast du dir dann schon mal auch irgendwie verdient und das bleibt erstmal haften und das, also würde ich dann vor der neuen Saison, klar, jetzt müssen wir noch abwarten, wie entwickeln sich die Kader, werden wir dann drauf schauen, wenn es wieder losgeht, aber also kannst dich freuen in Augsburg und Iserlohn, dass es geklappt hat mit dem Klassenerhalt und auch mit dem Sportlichen dieses Mal, aber geil war die Saison auch nicht. Mit Trainerwechseln, ja, und einfach auch Gezittere bis zum Schluss.
Ja, auch Fans mal sauer, mal nicht angefeuert, mal ausgepfiffen und alles. Natürlich, toll ist das nie, auch wenn man am Ende dann jubelt. Aber klar, der Weg ist ja auch das Ziel, ne? Und das finde ich sowohl bei Mannschaften, die knapp die Meisterschaft verpassen, als auch bei Mannschaften, die knapp dem Abstieg entgehen. Also das ist dann nicht toll. Da wird auf jeden Fall niemand sagen, dass das eine erfolgreiche Saison war. Sie haben halt den Worst Case verhindert und, sind wir ehrlich, Düsseldorf hätte auch nicht absteigen müssen, ne? Also waren auch diverse Spiele, wo du 4, 6, 8, 10 Sekunden Verschluss noch einen Ausgleich kassiert hast oder sowas, wo du auch einfach Pech hattest, dann natürlich vor der Saison die ganze Action, dass gar kein Geld da war und sowas, ne? Also da lief auch schon alles schief und natürlich müssen Augsburg und Iserlohn sehr, sehr dankbar sein, dass so eine Trümmertruppe wie Düsseldorf dieses Jahr in der Liga war, weil auch die beiden den Abstieg verdient gehabt.
Ja, und Thema Psychologie, letzte Woche direktes Duell zwischen Augsburg und Düsseldorf. Ja, auf einmal war Düsseldorf, fang gut an, aber dann auf einmal ist alles wie weggeblasen. Ja, und Augsburg holt sich halt das direkte Duell und dann unter den Strich, du kannst alle 52 Spieler dir anschauen und kannst irgendwas finden, was dann ausschlaggebend war, wenn du halt dieses Duell noch hast, das direkte in der letzten Woche und eine Mannschaft gewinnt und die andere verliert, dann kannst du es auch auf das runterbrechen. Und da war Augsburg halt dann da, aber dem Spiel da oder hinten raus da oder dann zu Hause nochmal da, aber über die komplette Saison zu wenig da. 2 Flops noch vor mir, Frankfurt und Wolfsburg würde ich da auf jeden Fall als Flop dieser DL-Saison noch mit reinpacken. Ja, Frankfurt vielleicht, obwohl sie in der Tabelle einen Platz besser waren, sogar noch mehr als die Grizzlies Wolfsburg und komisch, dass wir noch gar nicht über Ingolstadt gesprochen haben als Tabellenerster der Hauptrunde, ja, mit dieser mit 113 Punkten. Aber dann hattest du natürlich auch so irgendwie erwartet, dass du zumindest ins Finale kommst und da die Eisbären Berlin fordern. Das hat nicht geklappt. Insofern jetzt vielleicht nicht so ein absolutes Top, aber die Hauptrunde des ERC Ingolstadt auf jeden Fall ein Top.
Ja, absolut. Auch French, ne, und Breton und so, da waren schon super Leute bei.
Hauptrunde. Breton auch Hauptrunde vor allem, ne?
Genau. Und wir haben eben Ty Ronning gar nicht namentlich erwähnt bei den Eisbären. Das ist ein Obertop, ne?
Also, stimmt, den gab's ja auch noch.
Ja, aber Flop müssen wir auch noch mal drüber reden, nämlich München. Denn wie kann man 2 Heimspiele gegen Düsseldorf verlieren? Nee, das mache ich jetzt nicht, sondern, also übrigens wurden nach beiden, war jeweils der Trainer weg. Also was das für eine turbulente Saison in München war mit 3 verschiedenen Trainern, mit Don Jackson, der dann irgendwie wieder Heilsbringer kam und die Aura des Don, die darfst du nie unterschätzen, ne? Aber irgendwie war die Aura am Ende auch weg, ne? Und dann Frankfurt, finde ich, kann man auch über Torhüter reden. Guck mal bitte, wie wir vor der Saison über Okinora gesprochen haben. Oh, der Heilsbringer, der Olympiasieger, hier kommt er. Und dann war sehr wenig klar, hat sich auch verletzt, aber war auch echt schwach, echt eine Enttäuschung. Und dann noch persönliche Enttäuschung, dass dann auch immer so ein Thomas Greis 2-mal geholt wird, den ich überhaupt nicht mehr in dieser Liga sehen will. Und dann ist er sogar noch 2-mal geholt worden. Also Frankfurt-Torhüter dieses Jahr auch für mich ein totaler Flop.
Haben wir da die DEL jetzt in, was war denn das, in einer Viertelstunde was abgehandelt? Geht da gar nicht, oder 10 Minuten? Ja,
perfekt. Komm, dann machen wir jetzt die DEL 2 in ein paar Sätzen. Nämlich da natürlich top, es gibt endlich mal wieder einen Aufsteiger. Das war auch nötig, sonst wäre das ganze Konstrukt wahrscheinlich wirklich lauter in Frage gestellt worden. Und man muss sagen, top natürlich auch Dresden. Und das nicht nur, weil die Eislöwen aufgestiegen sind, sondern auch die Art und Weise. Vergessen wir mal nicht, dass die im Jahr davor ganz weit unten standen und einen kompletten Umbruch hatten. Und trotzdem innerhalb so kurzer Zeit dann, dass sich so ein Team findet, ja, war auch ein sehr erfahrenes Team, muss man auch sagen. Das ist jetzt auch kein Team von Leuten, die nicht wissen, wie es geht. Aber trotzdem beeindruckend, dass dann so ein Danny aus dem Birken mit 40, die dann das zur Meisterschaft hext. Ne? Also schon, ja, Dresden natürlich ein absoluter Top.
Ja, aus dem Birken würde ich da schon mal rausgreifen. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt auch mal ein bisschen länger mit ihm gesprochen in den letzten Wochen, kurz von einem WM-Spiel, das ich kommentiert habe, mal war mal zu Gast im Studio. geiler Typ einfach auch, muss man wirklich sagen. Also super entspannt, da war natürlich dann auf irgendeiner Einladung von irgendjemand war dann in Stockholm da, dann konnte er natürlich auch entspannt sein, aber irgendwie, ja, also ich denke, dass die Ruhe, die er ausstrahlt und die Erfahrung dann am Ende wahrscheinlich schon auch sehr, sehr ausschlaggebend war, dass Dresden das gewonnen hat. Und ich bin trotzdem bei dem Top auch noch beim Finalgegner, weil ich das einfach geil fand, dass die Ravensburg Tower Stars da einen Schuss von der Meisterschaft entfernt waren. Ja, letztes Spiel in der Verlängerung verloren und dann einfach nochmal dafür gesorgt haben, dass diese DEL2-Saison auch für alle, die die DEL verfolgen, super unterhaltsam wurde hinten raus, weil wir die ganze Saison irgendwie gesagt haben, ja, dieses Jahr dann auf jeden Fall. Ja, der Absteiger, der Sportliche, der geht auch wirklich sicher runter, ne, aus der DEL, weil da also kann nicht sein, dass dann ein anderes Team als die Aufstiegsberechtigten in der DEL2 Meister werden. Dann kommt Ravensburg und sagt, na doch, das könnte schon sein, wir sind noch da. Und dann sieht es dann doch irgendwie zwischendrin wieder nicht so aus, als könnten sie schaffen, dann kommen die wieder zurück. Also das war schon auch eine geile Finalserie und natürlich mit großer Mithilfe der Ravensburg Tower Stars.
Total, absolut. Und dass es ins siebte Spiel geht, dann noch in die Verlängerung, ist ja wirklich genau das, was man sich wünscht. Aber wo du gerade die anderen Teams ansprichst, natürlich Flop Kassel, muss man so sagen. Wieder haben sie es nicht geschafft, die Huskies. Und wieder haben sie groß verpflichtet, haben David Wolf nachgeholt, Yannick Seidenberg und so. Immer wieder diese großen Namen und immer wieder klappt es nicht in Kassel. Deswegen auch ein Flop und ein anderes Flop noch. Regensburg, ne? Überleg mal, im Jahr davor richtig stark und jetzt fast abgestiegen. Also quasi die entgegengesetzte Richtung von Dresden genommen.
Wenn man vor 3 Jahren gesagt hätte, okay, es gibt in den nächsten 3 Jahren Aufsteiger aus der DEL2, wer ist es? Hätten wir alle natürlich Kassel gesagt. Also, und glaube ich, also da hätte Kassel.
Oder Krefeld halt, ne?
Ja, aber vor 3 Jahren, da war Krefeld noch.
Die haben jetzt die dritte Saison gespielt, oder?
Okay, gut. Also sagen wir vor dem Abstieg von Krefeld, also von den DEL2-Teams, die letzten, ja, sagen wir, die letzten 10 Jahre da waren, also, ne? Wer ist der wahrscheinlichste Aufsteiger? Kassel zu 100% eigentlich dann in dem Fall. Ja. Ne? Und dann haben sie es wieder nicht geschafft. Ne? Und es gibt jetzt einen Aufsteiger und der heißt eben nicht Kassel, sondern Dresden. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Weiter, mal mit der WM. Gehen wir international. Ja. Oder bleiben wir im Verein?
Zack, nehmen wir Weltmeisterschaften.
Weltmeisterschaften
wohlgemerkt.
Weltmeisterschaften, wir fangen mit den Männern an. Ja, natürlich die USA. Nach 148 Jahren oder wie lange es her war, endlich mal das Ding geholt. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Der Herning war langweilig, das Eis war scheiße, Essen hat nicht geschmeckt, alles war schlimm und ich habe die Amerikaner schon im Charterflieger nach Hause gesehen und dann haben sie auf einmal gedacht, ach komm, weißt du was, wir gewinnen hier mal ein paar Eishockeyspieler und werden Weltmeister und das haben sie geschafft, das haben sie absolut verdient geschafft mit dem eben erwähnten Herrn Werenski, mit Herrn Swayman im Tor, mit Tage Thompson vorne, mit Keller, Connor Garland, dreckiges Team irgendwie, nicht im Sinne von unfair, aber irgendwie so, richtig rotziges Team. Das hat mir gut gefallen.
Ja, genau. Jetzt, also müsste ich jetzt nicht neutral sein, würde ich sagen. Taugt mir überhaupt nicht. Also,
echt?
Nein, weil die Schweizer natürlich geschlagen haben im Finale und die Schweizer sind ein absolutes Top. Natürlich haben sie jetzt zum zweiten Mal hintereinander kein Tor geschossen im Finale. Letztes Jahr gegen Tschechien verloren, dieses Jahr gegen die USA verloren. Jeweils knapp, einmal 0-2, empty net daraus, dieses Mal sogar nur 0-1 und das in der Verlängerung. Aber was die für ein Eishockey gespielt haben und immer dieses große, was wäre gewesen, wenn Nico Hischier, ja, Roman Josi auch, Hischier war dabei, Josi ja nicht mal dabei, Hischier ausgefallen, wenn die noch durchgespielt hätten, das Turnier noch mit dazu zu den Schweizern und insgesamt einfach, wie die sich etabliert haben als absolute Top-Nation bei der Weltmeisterschaft, das ist super beeindruckend und es macht einfach auch Spaß, diesem Eishockey zuzuschauen, weil dass er wirklich ein aktives, aggressives, schnelles Eishockey ist. Natürlich immer wieder mit super Akzenten von den NHL-Spielern, von denen die rausstechen, aber auch über das komplette Team gesehen. Also das hat Bock gemacht.
Ja, André Ghetto haben wir ja schon oft genug erwähnt. Ist ja auch Spieler des Jahres geworden bei der IHF. Absolut geil, muss man schon sagen. Flop dagegen, muss man sagen, Deutschland ab Spieltag 4. Jetzt könnte man sogar sagen, dass die Deutschen in den ersten 3 Spieltagen noch nicht mal so überragend waren. Aber sie haben zumindest ihre Pflichtaufgaben erfüllt, auch relativ deutlich immer. Aber ab Spiel 4 war natürlich schon wenig. Also gegen die Schweiz klar verloren, gegen die Amerikaner klar verloren. Dann, wer war noch? Jetzt habe ich schon wieder einen Gegner vergessen. Die Tschechen klar verloren, obwohl sie da gar nicht so schlecht waren. Da lief ziemlich viel gegen die Deutschen. Und dann natürlich dieses Spiel gegen Dänemark, was du eigentlich auch gewinnen musst. Ja, kannst du verlieren, aber das war natürlich dann schon ein Flop, muss man sagen. Also Deutschland muss definitiv den Anspruch haben, eine Runde weiterzukommen, hat nicht geklappt, ist jetzt auch kein absoluter Beinbruch, aber wenn wir die harte Trennung zwischen Tops und Flops machen, ist Deutschland für mich bei der WM Flop.
Ja, und hoppla, ich sehe da ein Fass, das ich aufmachen muss. Ja, wenn wir schon bei Deutschland jetzt sind, bei der Weltmeisterschaft, was war das für ein Jahr insgesamt für die deutschen Nationalmannschaften? Ist das gerade noch so an der Kante oder ist es wirklich Flop? Wenn wir Männer nehmen, wenn wir die Frauen da mal mit dazu nehmen, wenn wir die U20 mit dazu nehmen, die U18 mit dazu nehmen, also es gab schon mal erfolgreiche Jahre auf jeden Fall.
Ja, aber insgesamt fand ich es trotzdem okay, weil es sind ja schon ein paar Viertelfinals erreicht worden, ne? Und auch ist ja nicht so, als hätte die Mannschaft das so irgendwie so komplett vergeigt, ne? Also die A-Mannschaft, die ist ja auch einfach ein Penalty-Schießen davon entfernt, auch ins Viertelfinale zu kommen, ne?
Ein paar Viertelfinals, ja, es waren ja dann in dem Fall zwei von der U18 und ja, von den Frauen, genau, sind ein paar, genau. Also die, wenn wir jetzt die vier Mannschaften uns mal anschauen, die Hälfte davon erreicht das Viertelfinale, aber also der Anspruch sollte eigentlich schon sein, dass zumindest mehr das Viertelfinale erreichen als nicht erreichen von diesen vier Teams jetzt. Also ja, Top 8 bei... Also,
wobei, sind wir mal ehrlich, die U18 ist vor gar nicht allzu langer Zeit in der BWM gewesen. Ne?
Also U18 ist ja auch top gewesen jetzt. Ne? Wir springen ein bisschen zwischen den Nationalmannschaften hin und her, aber ich würde insgesamt mal so auf den DEB dann schauen, sportlich gesehen, in dieser Saison. Und ja, Top 8 sollte für die A-Nationalmannschaften, sollte das Ziel sein.
Ohne Russland zumindest, ne?
Genau, ja. Und
das ich auch mit.
Haben die Männer jetzt verpasst in dieser Saison. Auch bei den Frauen war schon ja das Wort Medaille zumindest zu hören. Powerplay 26 bei den Männern. Ja, dann müssten sie jetzt eher so eine Rolle spielen, vielleicht nicht ganz so krass, aber eher so wie die Schweiz. Das ist nicht der Fall. Bei den U-Teams ist es immer schwierig, weil du natürlich immer auf die Jahrgänge schauen musst. Mal hast du mal wieder einen guten Jahrgang oder zwei gute Jahrgänge, mal weniger. Bei der U18 ist es jetzt ein guter Jahrgang, bei der U20 hast du dann die jüngeren Jahrgänge auch noch mit dabei, also es kann nächstes Jahr schon wieder anders ausschauen, dann legt natürlich eine Mannschaft wieder die Latte so ein bisschen höher und die A-Nationalmannschaft hat mit der Silbermedaille die Latte sehr, sehr hoch gelegt, aber trotzdem, es tendiert für mich eher in Richtung Flop jetzt in diesem Jahr, wenn wir es wirklich in diese Kategorien einsortieren müssen.
Ja, bin ich bei dir auch. Ich meine, die grundsätzliche Entwicklung haben wir ja schon häufiger gesagt, dass da irgendwie die beiden Silbermedaillen nicht repräsentativ für die wahre Leistungsstärke stehen. Also du siehst ja auch, dass weniger Draftpicks gibt es dieses Jahr. Kommen vielleicht mal wieder welche dazu, Lewandowski, Händel oder sowas, ne? Also Kaiser, kann schon sein, dass da ein paar gedraftet werden, aber natürlich auch nicht in der ersten Runde oder sowas. Also große Stars werden da nicht produziert. Und auch wenn vielleicht in der PWHL häufig künftig ein paar mehr deutsche Spielerinnen sind, natürlich ist grundsätzlich das deutsche Eishockey nicht in der Weltspitze zu Hause. Und das dachten ja manche, weil man dann irgendwie mal so auf die Weltrangliste geguckt hat, guck mal hier, Fünfter und noch besser und hier und die Finnen überholt oder besser als die Schweden dieses Jahr. Das war natürlich immer nur Momentaufnahme und natürlich nie Best on Best, ne? Also das ist auch ganz klar.
Und aber genau, also es ist genau das eben, eine Momentaufnahme, ne? Also auch bei den Frauen letztes Jahr Gruppenerster geworden, ja, fast eben Fünfter geworden, knapp verloren gegen die Schweiz. Dieses Jahr war es nicht ganz so erfolgreich, bei den Männern vor zwei Jahren noch Silber, dieses Jahr das Viertelfinale wieder verpasst, was eigentlich das Ziel sein sollte, ist die Momentaufnahme in diesem Jahr, kann nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Du weißt natürlich nicht, wer kommt aus der NHL mit dazu, bei meinem eigenen Team, bei den anderen Teams, also viele Faktoren. Trotzdem unter dem Strich steht das Resultat und das war vor allem bei den Männern dann in diesem Jahr zu wenig.
Ja, ich meine ganz kurz mal staccato-mäßig sonst noch, was wir als Tops und Flops haben von den Weltmeisterschaften. Also top will ich noch Dänemark sagen, auch wenn das jetzt kein durchgängig gutes Turnier war, aber der Sieg gegen Kanada war natürlich sensationell. Flop allerdings Zuschauerzahlen und generell das Eis in Herning und auch alles in Herning, wie war natürlich ein Flop. Das hat irgendwie kaum WM-Flair versprüht. Und wenn wir nochmal zur Frauen-WM gucken,
das Finale war... Warte mal, Kanada müssen wir natürlich auch noch nennen als großer Flop, ne? Also
noch weiß ich nicht, die haben natürlich schon eine überragende Hauptrunde gespielt, dann machst du ein schlechtes Drittel.
Come on!
Ja, natürlich ist das zu wenig im Finale auszuschalten, gar keine Frage. Aber ich finde ja, du kannst jetzt trotzdem nicht bei einem schlechten Drittel sagen, dass das insgesamt ein schlechtes Turnier von Kanada war, oder?
Es war ein Flop, dass Kanada die Medal Round verpasst hat, weil es ist immer ein Flop, wenn Kanada die Medal Round verpasst.
Gar keine Frage. Aber insgesamt fand ich, waren sie trotzdem extrem gut. Haben ja auch Schweden geschlagen, glaube ich, oder? Wie war das? Ich weiß gar nicht mehr. Doch, ich meine, die haben Schweden geschlagen, sondern nur gegen Finnland im Penalty-Schießen verloren.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Also, ja, aber dann verlieren sie ja gegen Dänemark im Viertelfinale.
Dänemark war scheiße, keine Frage.
Ja, genau. Es ist halt unterm Strich ein Flop. So okay. Funktioniert das hier.
Ja, ist okay. Dann machen wir aber top mal Kanada bei den Frauen. Da haben sie zwar auch nicht einen Titel gewonnen, aber waren bis in der Verlängerung gegen die Amerikanerin. Und das Finale generell war ein absoluter Traum. Ich sehe hin und her, wie viele Tore da gefallen sind, wie viele Torszenen es da gab. Also das war wirklich ein super Eishockey-Spiel. Mit das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe, so von der Dramatik her. Flop, aber natürlich im gleichen Zusammenhang, dass der Abstand der Top 2 eigentlich eher noch größer geworden ist wieder am Frauen-Eishockey, oder?
Ja, also und ich sehe jetzt auch wenig, was einen darauf hoffen lassen könnte, dass das sich ändert. Also klar, irgendwie so Tschechien und Finnland, vielleicht dann auch Schweden jetzt so in den nächsten Jahren werden da versuchen, irgendwie mitzuziehen. Russland kommt dann vielleicht auch wieder zurück. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf nächstes Jahr, wenn du halt nicht mehr diese A- und B-Gruppe hast, wie deutlich dann die Ergebnisse natürlich sind. Also natürlich werden da Kanada und die USA jeweils Gruppenerster. Also das müsste schon mit dem Teufel zugehen. Aber also interessant sind für mich halt dann einfach diese Duelle dann mit Tschechien, Finnland jetzt aktuell. Wie gesagt, ich sehe Schweden dann.
Schweden, Schweiz.
Genau, ja. Schweden, ja, Schweiz. Mal schauen, ne? Also ist für mich zu abhängig von Alina Müller und von Lara Stalder.
Total,
und,
aber Lara Stalder ist auch nicht mehr die allerjüngste. Wenn in der Liga auch mehr passiert, ja, ne, weil die großen genau. Männerteams alle einsteigen und mehr Geld da reinfließt und mehr Infrastruktur, könnte ich mir vorstellen, dass die Schweizerinnen jetzt auch nicht unbedingt Schritte nach hinten machen.
Ja, also ich sehe die Schwedinnen aktuell da eher aufschließen, also wirklich dann auch eine Top-Nation wieder bei den Frauen zu werden, als ich die Schweizerinnen da so mit Kontakt zu den Medaillen halten. Aber mal sehen, mal sehen.
Ja, dann haben wir noch international. Da gab es ja noch so ein kleines Turnierchen. Wir nennen das mal Four Nations. Da natürlich grundsätzlich top, endlich wieder große Spiele von top besetzten Nationalmannschaften. Das war schon sehr schön zu sehen. Flop war natürlich das Format, dass da nur vier bei sind und dass die Schweden und die Finnen dann eher so als Beiwerk gesehen werden. Im Grunde genommen war das ja irgendwie von Anfang an ganz selbst so vor, als würde sie nur im USA und Kanada gehen. Klar, das Spiel, das erste, war natürlich auch sensationell vom Niveau her. Das Finale war auch okay, war natürlich ein typisches Finale, aber ja, ich fand es großartig einerseits. Andererseits war es irgendwie auch ein bisschen lachhaft alles. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, ich habe mich drauf gefreut auf dieses Turnier, ehrlich gesagt. Logisch gab es da ja auch schon Misstöne, weil sie jetzt nur vier Nationen waren. Ja, also vor allem vertreten die Misstöne durch David Pasternak, der schon deutlich gesagt hätte, also Tschechien muss da natürlich schon hin und jetzt auch noch als Weltmeister dann als Amtierender. Klar, es ist ein ganz anderes Turnier mit ganz anderen Spielern, aber ja, Tschechien hätte dann vielleicht auch die Möglichkeit, so eine Mannschaft darzustellen und dann zu sagen, okay, das sind halt nur die vier und ja, dann auch, klar war es irgendwie geil, dieses Duell Kanada gegen die USA und war vielleicht auch so ein Vorgeschmack, was bei den Olympischen Spielen jetzt passiert und beim nächsten World Cup und so passiert, ne, und du hast einfach die besten Spieler gegeneinander und das ist super. Trotzdem war es halt einfach so ein Testturnier zwischendrin, ne? Der Ligabetrieb mal kurz pausiert, also es war dann auch nicht so ein wirkliches Best-on-Best-Turnier einfach, ne.
Ja, also innerhalb der Teams natürlich schon, aber es waren halt für zu wenig Teams. Und natürlich der größte Flop waren für mich persönlich diese drei Boxereien da in 9 Sekunden. Das war natürlich absolut peinlich. Es hat es natürlich schön angeheizt, also gerade auch die politische Komponente mit Trump und Kanada 51st Date und so ein Kram, ne? Also das war, lag natürlich schon echt viel Tension in der Luft und damit der ausgepfiffenen Hymne oder ausgebuhten Hymne und so. Also da war natürlich schon einiges los und dieses erste Drittel war vielleicht das beste Eishockey, was ich in meinem Leben gesehen habe, ehrlich gesagt, was die Intensität anging, was generell das Niveau, Tempo, technische Fähigkeiten und alles anging. Das war natürlich schon großartig, aber sind wir uns alle einig, dieses Four Nations Turnier kann nur der Anfang sein von jetzt relativ vielen Best-on-Best-Turnieren, wobei das natürlich auch so gesehen wieder ein Flop wäre, wenn dann die normale WM dadurch weiter angegriffen wird. Ob es wirklich so kommt, ob die sich jetzt irgendwie mal einigen, wie das künftig mit dem World Cup kommt, ob vielleicht in 10 Jahren World Cup und WM ein Turnier sind, was da alles möglich ist, werden wir alles sehen. Aber zumindest war es erstmal ein Auftakt dafür und Olympia wird der nächste Schritt sein nächstes Jahr.
Ja, und ob es jetzt wirklich ein Angriff ist auf die Weltmeisterschaft, ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, ob das dann die Weltmeisterschaft als europäisches Eishockey-Turnier mit so leichter nordamerikanischer Komponente, jetzt was die Vereine, die Teilnehmer oder die Spieler der Vereine, die teilnehmen, anbelangt, ob das dann wirklich diese Weltmeisterschaft so abwertet, ich kann es noch nicht einschätzen.
Also ich sag mal so, wenn es im gleichen Jahr ist, also wenn wir 28 gucken und du hast im Februar auch in Europa ja Spiel, das ist ja einer der Hauptpunkte, die Europäer und die IHF und gerade Luke Tardif ja so nerven, dass die NHL in Europa im Februar spielen wird, mit allen Stars, zumindest ein Teil des Turniers. Und glaubst du, dass dann 3 Monate später in Frankreich, wenn dann wirklich ein Bruchteil dieser Spieler nur dabei sein werden, dass das ähnlich dann interessiert und ähnlich angesehen wird? Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich meine, du hast mit der WM ja schon generell in Olympiajahren ja schon immer das Akzeptanzproblem. Aber wenn 3 Monate vorher sogar quasi eine andere WM ist, dann wird es richtig schwierig.
Ja, vielleicht müssen wir uns aber auch ein bisschen so raus aus unserer Bubble bewegen und nicht nur immer auf das sportliche Niveau blicken, sondern einfach auch so, was hat so eine Weltmeisterschaft für ein Flair, was nehmen dann auch für Mannschaften noch teil, was kann so ein Turnier für Geschichten schreiben, dann einfach, ja, diese Fans, die einfach sagen, das ist für mich so ein fixer Punkt im Jahr, ich muss einfach zur Weltmeisterschaft fahren.
Aber kommen die alle noch, wenn die 3 Monate vorher
schon
anders waren?
Ich weiß es nicht, ich weiß aber auch nicht, ob die 3 Monate vorher schon woanders waren und sind.
Ne? Es gibt je nachdem, wie groß der World Cup wird, klar.
Ja, genau, aber du weißt ja auch nicht, ist es das, was sie wollen. Es gibt sicherlich viele Eishockey-Fans, die wollen tatsächlich einfach das beste Turnier sehen und das beste Eishockey, den besten Sport. Aber vielleicht gibt es auch Fans, die wollen einfach die beste Stimmung da haben und vielleicht kann sich die Weltmeisterschaft das auch erhalten. Wie gesagt, Spekulation, ich weiß es nicht. Aber logisch, zwei Weltmeisterschaften. Der eine heißt World Championships, das andere heißt World Cup oder ist es jeweils WM. Zwei Weltmeisterschaften in einem Jahr ist völlig abstrus eigentlich, ja, wenn du das ja vergleichst mit anderen Sportarten. Aber es ist halt eben...
Oh, im Boxen.
Ja, na gut. Aber es ist halt eben nicht WM und WM, sondern es ist halt dann World Cup und dann halt das NHL-Turnier ja auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann doch eher die europäisch geprägte Weltmeisterschaft.
Ist ja auch die Frage, wie das sich generell so entwickelt, weil wenn die NHL das wirklich komplett organisiert, können wir uns ja vorstellen, was da für Ticketpreise verlangt werden. Also wenn dann irgendwie das Vorrundenspiel Deutschland gegen die Schweiz auf einmal 400 Euro kostet das Ticket, dann schenken sich das vielleicht viele und dann sitzen da nur so Businessleute auf der Tribüne und drei Monate später sind dann die in Anführungszeichen echten Fans für 50 Euro im Stadion. Ne? Warten wir es erstmal ab, ist alles nur Spekulation.
Was haben wir noch? PWHL haben wir auch noch. Die Profiliga der Frauen. Wollen wir mit Minnesota? Eigentlich müssen wir mit Poulin wieder anfangen, oder? Torschützenkönigin geworden. Klar, sie hat jetzt auch im zweiten Jahr nicht den Titel geholt. Also das ist natürlich dann schon was, was ihr fehlt. Also die hat ja alles gewonnen und auch in den entscheidenden Spielen dann bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften ist die eigentlich immer da. Es ist nicht so, dass sie jetzt den PWHL Playoffs schon ihren Stempel aufgedrückt hat, aber trotzdem, wenn natürlich die größte Spielerin deiner Sportart oder eine der drei größten Spielerinnen deiner Sportart dann auch Torschützenkönigin wird, das ist ein Top in dieser Saison gewesen.
Total, generell. Montreal hatte die Hauptrunde gewonnen, war schon richtig stark. Aber wie gesagt, im Playoffs hat es noch nicht gereicht. Dann nächstes Top, würde ich mal sagen, diese Takeover-Tour. Also ich finde den Namen ein bisschen affig, aber ehrlich gesagt, war schon eine gute Idee, in so große Hallen zu gehen, wo es noch kein Frauen-Profi-Team gibt, wo aber natürlich Männer-Eishockey, gerade NHL-Eishockey populär ist, plus Quebec, okay, da ist NHL auch populär, aber du weißt, was ich meine. War schon gut und in Kanada war es ja auch riesig, ne? 17.000, 18.000 war es auch noch Leute in der Halle. In den USA hat es nicht ganz so funktioniert, da gab es ja dann mal so 12, 13 oder ich, in Buffalo waren es sogar noch weniger, glaube ich. Aber trotzdem war das natürlich eine super Idee, um das groß zu machen. Und ja, ob man diesen Zahlen immer glauben kann, wissen wir nicht. Aber wir haben es, glaube ich, ja schon mal gesagt oder geschrieben, eins von beiden, dass die PWHL so Umfragen gemacht hatte, Befragung von den Leuten, die bei dieser Takeover-Tour in der Halle waren. Und 80% der Leute waren an dem Tag bei ihrem ersten professionellen Frauen-Eishockey-Spiel. Und das ist ja dann wirklich mal Grow the Game. Ne?
Ja, und also muss vielleicht dann doch nochmal so ein, zwei Jahre abwarten, aber wie sie es bis jetzt aufgezogen haben, natürlich mit finanziellem Aufwand, logisch, aber es ist schon gelungen bis jetzt. Also das ist kein Rohrkrepierer gewesen, ganz im Gegenteil, jetzt auch mit der Expansion, mit den zwei neuen Teams, Liga wächst, Liga muss, denke ich, nochmal 2 bis 4 Teams dann auf jeden Fall wachsen, dass du mal so eine 10, 12, 14 Mannschaften hast, dass sich das vielleicht dann auch ja nochmal über den ganzen Kontinent ausbreitet, also vielleicht dann auch mal so ein Team in Edmonton, Winnipeg, ja, vielleicht dann da so in die Richtung, dass sich das, dass du nicht nur Teams im Osten und im Westen hast, aber grundsätzlich finde ich, macht die Liga schon viel richtig. Also das ist, glaube ich, schon auch eine Blaupause für ja, vielleicht auch anderen Frauensport, weil es ist, wird ja schon auch in Europa in andere Sportarten investiert bei den Frauen, aber ich finde jetzt beim, ich glaube, der Fußball zum Beispiel in Europa läuft gerade so Gefahr, dass es diesen Drive nicht entwickelt, ja, obwohl da natürlich investiert wird und viel gemacht wird und Strukturen geschaffen werden. Aber mein Eindruck ist, in der PWHL entwickelt es diesen Drive.
Ja, der Ansatz ist natürlich ein anderer, weil in europäischen Fußball investieren ja vor allen Dingen die großen Männer, die großen Teams im Männerbereich. Also wenn wir uns mittlerweile mal so ein Champions League Viertelfinale, Halbfinale, Finale angucken, das sind ja die gleichen Teams, irgendwie Barcelona und Chelsea, Arsenal, Bayern München, wer auch immer, ne? Aber da, die haben es ja eben nicht so gemacht. Die haben ja nicht gesagt, wir sind hier irgendwie die Lady Leafs oder die Lady Rangers oder was auch immer, sondern wirklich komplett eigene Teams. Und das finde ich auch eigentlich eine gute Idee und das funktioniert ja auch. Und was ich natürlich gut finde, dass dann auch direkt so Sachen passieren, die man in der NHL vermisst, dass gleich nach dem zweiten Jahr so für Frauenverhältnisse Superstars wie Hillary Knight und Sarah Nurse dann auf einmal den Verein wechselt. Das finde ich natürlich super. Andererseits, es ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Also in Kanada funktioniert super, die Hallen sind fast immer voll. In den USA sieht es echt anders aus. Wenn wir mal New York gucken, wie schlecht die Zuschauerzahlen sind, in Boston sind sie auch nicht so doll, selbst Minnesota, Riesen-Eishockey-Stadt oder Region. Ja, da geht es auch nicht so richtig ab. Also beim entscheidenden Final 4 waren da 11.000 oder so in der Halle. Das ist irgendwie in Toronto am dritten Spieltag, ne? Also wenn die in der großen Halle wären. Ja. Also in den USA muss da echt noch ein bisschen mehr passieren.
Aber, also ich vergleiche es halt, klar, ist wahrscheinlich ein blöder Vergleich, aber wenn du schaust, dass halt teilweise in der Fußball-Bundesliga der Frauen vor ein paar hundert gespielt wird, hä? Und ja, du halt einfach diese Atmosphäre, die so ein Stadionbesuch ja auch ausmacht oder die insgesamt die Sportart ausmacht, da gar nicht aufkommen kann, nicht mal annähernd. Und du hast aber trotzdem eine Liga, die jetzt wirklich erst seit 2 Jahren besteht mit der PWHL und hast da einfach halt wirklich eine Stadionstimmung und hast wirklich volle Hütten. Also redest du von 11.000 als Enttäuschung. Das ist, ja, also klar,
entscheidende Finalspiel.
Logisch. Aber ich meine, trotzdem, also sag, das sind grob ein bisschen mehr als dann im Schnitt bei den Männern kommen in der NHL. Ja? Wenn du jetzt im Schnitt irgendwie in der Frauenbundesliga irgendwie 20.000 oder so hättest, wäre Wahnsinn. Ja? Da bist du meilenweit davon entfernt und da hast du jetzt geschafft, dass jetzt auch, also ist die Frage, wie lange sich die Begeisterung hält, aber ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass es jetzt komplett einbrechen wird. Und wenn du halt da fünfstellige Zuschauerzahlen hast, das ist schon, also für mich ist das besser, als ich erwartet hätte.
Ja, absolut. Also gerade, wenn man irgendwie hört, dass in Toronto vor dem ersten Spieltag die ganze Saison ausverkauft ist und sowas. Ne? Und auch Montreal, Ottawa, immer alles voll ist. Und das wird in Vancouver jetzt nicht anders sein. Ne? Wie es in Seattle ist. Aber ich finde gerade so New York, okay, das muss ich natürlich auch sagen, das Team hat in verschiedenen Hallen gespielt, hat nicht so die eine Heimstätte gehabt bisher, wo man irgendwie sagt, da können die Leute sich dran gewöhnen. Jetzt hat sie auch in New Jersey gespielt, in einer riesengroßen Halle, wo es natürlich auch schwierig ist, Atmosphäre zu haben. Aber ja, könnte besser laufen. Gucken wir nochmal auf Sportliche. Also Boston natürlich ein Flop. Also super Saison gespielt und dann wird einfach alles vergeigt am Ende. Von den letzten 5 hätten sie 2 gewinnen müssen, gewinnen aber nur 1 und sind deswegen noch rauskommen, nicht mehr in die Playoffs. Andererseits, jetzt ist da so ein kleiner Neuaufbau. Ne? Also wie gesagt, Henry Knight ist ja weg, dafür aber unter anderem Laura Kluge da und Sandra Abstreiter ist nach wie vor in Montreal. Aber natürlich rein von ihren Einsatzzeiten waren die deutschen Spielerinnen, die sich ja natürlich auch floppt. Ne?
Ja, also 0 bei Sandra Abstreiter. Ja. Die Nummer 3 gewesen in Montreal ist jetzt erstmal aufgestiegen zur Nummer 2 und Laura Kluge, das war ein Versuch. Die ist ja dann erstmal nicht gegangen nach dem Training Camp und ist dann nach der Olympia-Qualifikation, hat es dann doch probiert. War dann oft aber so 1,24, 2,38, 47 Sekunden oder so. Also sie war mit dabei, sie war im Lineup, sie hat auch Wechsel bekommen, aber nicht besonders viele. Ja, mal schauen, ob sich das jetzt mit dem Wechsel ändert bei Laura Kluge und mal schauen, ob eben neue Spielerinnen auch mit dazukommen. Das entscheidet sich ja in der Nacht auf Mittwoch. Wir zeigen jetzt gerade am Dienstagabend auf. Also wenn ihr es hört, ist es vielleicht schon raus, ob Jupp Smith und Feldmeier gedraftet worden sind. Und für mich dann trotzdem auch noch ein bisschen Flop, auch wenn ich mich da überhaupt nicht irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnen will und auch die Spielerinnen verstehen kann, aber noch ein Flop, wie wenig sich trauen, ja, diesen Schritt zu gehen, weil du kannst dich ja zumindest mal anmelden beim PWHL-Draft und kannst es probieren. Klar, ist dann auch die Frage, wenn du nicht gedraftet wirst, ist es ein Rückschlag für dich, weil du sagst, okay, ich bin nicht unter den 48 Spielerinnen, die gezogen werden, das ist vielleicht auch schwer zu verkraften. Wenn du gezogen wirst, dann stehst du vor der Entscheidung, mache ich das jetzt tatsächlich oder mache ich es nicht? Ja, und vielleicht ist für viele wirklich noch keine realistische Option, vielleicht muss es wirklich noch ein paar Jahre wachsen, aber jetzt gerade so bei den deutschen Spielerinnen so 1, 2, 3 mehr, so im Alter von 25 bis 30 mal den Versuch wagen. Wie gesagt, ich rede mich da leicht, haben wir auch schon oft diskutiert, die Bundeswehr gibt Sicherheit, wenn du einen sicheren Job hast, wenn du einfach irgendwie verwurzelt bist irgendwo und das musst du dann aufgeben für dann doch halt jetzt auch keinen überragenden Verdienst, ne? Okay, ist von Spielerin zu Spielerin unterschiedlich, manche mögen vielleicht auch mal das Abenteuer zu sagen, hey, ich habe jetzt 3 oder 4 Jahre in den USA oder Kanada, wenn ich nicht spiele, dann schaue ich mir zumindest die Städte an und lebe da und kann zumindest davon leben und finanziere mir das durch meine größte Leidenschaft. Also ich will da keiner Spielerin zu nahe treten, man kennt ja auch die persönliche Situation von den Spielerinnen nicht, aber ich würde mir wünschen, dass ich mehr den Schnitt zutrauen und das zumindest mal probieren.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ich hätte mich auch gefreut, wenn es mehr gewesen wären. Jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Vereine hier in Europa so PWHL-Klauseln in ihre Verträge schreiben. Ne? Also wie das zum Beispiel jetzt in der DEL ist, wo so ein Samanski natürlich nach Berlin wechselt, aber da klar eine Klausel drin hat, wenn die NHL anklopft, bin ich weg. Ich weiß nicht, ob man das in Schweden dann so machen kann mit dem Vertrag, dass man von vornherein sagt, hör mal, ich komme zu euch oder ich bleib bei euch, aber wenn ich hier draftet werde, bin ich weg. Könnte ich sein, dass der Club da sagt, na gut, dann kriegst du erst gar keinen Vertrag. Und wenn du dann so lange wartest bis jetzt, ist der vielleicht der Kaderplatz auch weg. Also vielleicht ist es auch das, warum dann viele sich nicht getraut haben, sich da anzumelden. Aber grundsätzlich.
Anna Meixner hat es ja letztes Jahr so gemacht. Ne? Die hatte eigentlich schon in Österreich einen Platz, wobei natürlich Österreich dann wieder als Liga nicht vergleichbar ist mit Schweden. Ja, da wird also die österreichische Mannschaft werden sagen, mit Handkuss nehmen wir dich. Ne?
Genau.
Und Deutschland wahrscheinlich auch. Und Frölunda wird jetzt nicht sagen, ja, wir warten jetzt, ob du gedraftet wirst oder nicht, sondern entscheide dich entweder für uns oder gegen uns. Aber ich verstehe, was du meinst.
Ja. Ja, deswegen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn es mehr sind. Übrigens, was wir ganz vergessen haben, bei Top natürlich Minnesota, Liz Scheppers. Also total verrückt, dass die Frau einfach nie Tore schießt. Aber wenn ein entscheidendes Spiel ansteht um die Meisterschaft, dann schießt sie auch das entscheidende Tor. Also diese Liga gibt es seit 2 Jahren und in beiden Jahren hat Liz Scheppers das Golden Goal zur Meisterschaft geschossen. Das Cup-Winning Goal sozusagen.
Wenn es darum geht, dann Scheppers, so richtig.
Dann Scheppers, aber zwar richtig. Was haben wir denn noch hier? Komm, wir haben noch so künstliche Kategorien wie Europa, habe ich die mal genannt.
Ja, Europa, super also, künstlich. Also ganz künstliches Gebilde, dieses Europa, ja.
Ja, natürlich. Also überleg mal, Zürich, Schweizer Meister. Champions League-Sieger, diverse WM-Torschützen, also absolut sensationell. Top, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist Sheffield in der Champions Hockey League. Also nicht nur sportlich große geschlagen, sondern auch die Halle voll, zweitbesten Zuschauerschnitt. Das war wirklich schon
Stimmung
gut.
Da, also wirklich überragend, einfach geil, die Heimspiele. Also das ist einfach auch, also Sheffield war für mich ein Argument für diese Champions Hockey League, die auch weiter zu erhalten, weil wenn du sowas hast und wenn eine Mannschaft dann eben auch noch in die Playoffs kommt oder in die K.O.-Runde und sich da dann auch sportlich eben hält und dann ist die Begeisterung so groß, überragend, genauso soll es sein.
Ja, floppt natürlich die deutschen Teams, also keins ist wirklich weit gekommen, na gut, sind natürlich auch ein paar gegen Zürich gekommen, da wird es auch nicht so einfach dann zu gewinnen, aber war schon eher eine enttäuschende Saison der Deutschen. Ne?
Ja, und da halt auch wieder gerade jetzt der Quervergleich mit Zürich, mit der absoluten Top-Mannschaft, auch ja, Eisbären Berlin schaffen es da auch nicht eben weit zu kommen und das Ding zu gewinnen oder ins Finale einzuziehen. Insofern finde ich das schon auch immer interessant. Wie ist der Vergleich der deutschen Mannschaften gegen die Schweizer Teams, gegen vielleicht auch noch tschechische Mannschaften, gegen schwedische Top-Teams, gegen finnische Top-Teams? Und ja, da haben in den letzten Jahren die deutschen Mannschaften meistens den Kürzeren gezogen.
Ja, dann erzähl uns doch mal, wie es so in den schwedischen und in der finnischen und in der tschechischen Liga, da gab es auch so ein paar Tops und Flops, oder?
Ja, können wir gerne mal ein bisschen durchrattern durch die Tops und Flops aus den anderen europäischen Ligen. Fangen wir vielleicht in Schweden an mit Brynäs. Vom Aufsteiger zum Vizemeister, also fast komplett Kaiserslautern gemacht, durchmarschiert. Aber am Ende hat es dann doch nicht ganz geklappt, das Finale verloren gegen Lülia. Aber Brynäs, die ja davor noch nie abgestiegen waren, sich dann schnell erholt, gleich den Wiederaufstieg geschafft und dann eben Vizemeister in der Saison. Danach Kalpa gegen Saipa, das Finale in Finnland. Komplett unerwartet, nachdem der Tappara Tampere in den letzten Jahren Serienmeister war, 3-mal in Serie gewonnen hat. Aber Kalpa Kuopio gewinnt zum ersten Mal die finnische Meisterschaft. Also da wirklich was komplett Neues im Finale in Finnland. Natürlich muss man dann aber auch sagen, dass Tappara Tampere da eine Riesenenttäuschung war.
Totaler bei den Flops.
Genau. Genauso wie du sagen musst, in der Schweiz so geil Zürich gespielt hat. Genf, wie die da durchgereicht worden sind. Lugano.
Als amtierender Champions League-Sieger, ne?
Ja, also genau.
Komplett abgestürzt. Ne? Ja, und Lugano ja auch. Ich meine, da kam ja uns Uwe, ne? Der hat den noch gerettet. Aber gab auch schon geilere Saisons in Lugano, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und in Tschechien. Kladno schafft den Klassenerhalt. Ja, und Mayaga sagt, komm, 10 Jahre gehen noch. Nee, Quatsch.
Er hat nicht gesagt, dass er aufhört. Was mal ab, ne? Also, er hat zwar im Laufe der Saison mehrfach gesagt, das ist sein letztes Jahr, aber jetzt war er ja letztens im Interview da im US-Fernsehen gesagt, gucken wir mal. Er hat ja zumindest jetzt Anteile verkauft, er besitzt ja nur noch 20% von seinem Club, von Kladno.
Will sich wieder mehr aufs Sportliche konzentrieren.
Ja, eben, genau. Die Management-Tätigkeit, die hat ihn, glaube ich, ein bisschen davon, ich glaube, er konnte nur noch 999 Kniebeugen am Tag machen. Das war einfach das eine zu wenig.
Genau. Also für mehr ist nicht mehr Zeit geblieben und dann so schwere Bleiwesten gibt es einfach auch nicht, dass das dann aufwiegt im wahrsten Sinne des Wortes. Insofern hat er gesagt, nee, geht nicht. Also bis 60, glaube ich, Jaromir. Komm, bis 60. Ja, da kannst du dann in Rente gehen. Aber ich habe vor kurzem wieder ein Video gesehen. Ich glaube, das war auch aktuell. Der Typ schaut einfach noch so fit aus. Das ist unfassbar.
Ja,
herrlich. Auch, also, und diese Muskulatur hält sich halt einfach auch. Ne? Also die hat er halt einfach. Ja, die bleibt auch. Negativ, wenn wir schon über Tappara gesprochen haben, auch Chinez war ja auch zuletzt Serienmeister. Ja, dieses Jahr hat es nicht geklappt mit der Titelverteidigung.
Eins haben wir vergessen, in Schweden, das Zweitligafinale, Derby Stockholm, AIK gegen Djurgården, war natürlich vom Allerfeinsten. Also klar, irgendwie das gleiche, in der gleichen Halle zu spielen, alle zwei Tage, 9000 Fans von denen, zwei Tage später 9000 Fans von denen, dann diese Pitch Invasion, dieser Platzsturm da am Ende. Also sensationell, was da abging und endlich wieder ein Team aus Stockholm in der ersten schwedischen Eishockey-Liga.
Ja, es kann ja eigentlich auch nicht sein, oder, dass eine Eishockey-Nation keine Mannschaft aus der Hauptstadt in der ersten Liga hat.
Ja gut, Deutschland hatte jahrelang keine Mannschaft aus Berlin in der Fußball-Bundesliga.
Genau, ne, fast auch, ne? So, als würde keine Mannschaft aus Berlin in der Fußball-Bundesliga spielen. Geht gar nicht.
Aber natürlich ist das die andere Situation, weil das natürlich auch riesen Vereine sind, die früher diverse Male Meister waren. Übrigens, das noch zu einem, ist das ein Top, ist das ein Flop mit Jokerit? Eigentlich natürlich im Finale gewesen, das aber verloren. Nee, Quatsch, sogar gewonnen, die Zweitligameisterschaft, aber dann nicht aufgestiegen. Ja, einerseits top, dass sie die Zweitligameisterschaft gewonnen haben, als einer der größten Clubs, der jetzt ja dann seit zwei Jahren wieder zweite Liga spielt, aber halt flop, dass es wieder nicht zurückgeht in die erste Liga und wir das schöne Helsinki-Derby zwischen Jokerit und IFK nach wie vor nicht sehen.
Ja, und Valtteri Fippula nicht in den Sextupel Gold Club irgendwie.
Stimmt.
Wenn du dann noch irgendwie HFK noch schlägst, dann ist vielleicht bist du dann irgendwann im Sextupel oder Septupel Gold Club.
Ja, so ist mir der Hier haben wir noch sonstige stehen. Da ist natürlich ein Top, dass die IHF weiter Russland ausschließt. Also finde ich wirklich gut, dass sie nicht eingeknickt sind im Weltverband irgendwie vor irgendwelchen Forderungen von Leuten, denen es ums Geld geht oder irgendwie vom IOC oder sowas oder von wer auch immer da versucht Einfluss zu nehmen, von Russland selber natürlich. Also finde ich gut, dass die IHF da weiter dagegen ist, auch wenn wir natürlich nicht so tun dürfen, als sei die IHF hier so komplett anti-Russland. Ne? Wir haben schon mal oft darüber gesprochen, dass da immer noch Leute wie Pavel Bure in Gremien sitzen und dass die Russen nach wie vor Weltranglistenpunkte haben und wenn die zurückkehren, dann weit oben dabei sind.
Weltranglisten-Erster, eine Mannschaft.
Ja, doch, die haben jetzt komischerweise, sind jetzt Zweiter auf der Liste, habe ich nämlich gesehen. Ja. Fand ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil es hieß ja erst, sie seien Erster. Aber ist ja eigentlich egal, ob sie Erster oder Zweiter sind.
Ja.
Sie sind auf jeden Fall oben dabei, obwohl sie seit Jahren nicht mehr mitspielen. Das ist natürlich auch komplett Banane, ne? Muss man sagen. Ne? Flop, gucken wir mal auf den Missbrauchsskandal. Natürlich einerseits gut, dass es den gibt, dass es also dass den Prozess gibt in London, Ontario. Also es geht um die kanadische Mannschaft von 2018, von die U20, die mutmaßlich eine Frau vergewaltigt hat, also fünf Spieler davon. Das ist natürlich grundsätzlich top, dass es den Prozess gibt. Soll ja auch nächsten Monat dann das Urteil geben. Flop fand ich natürlich, ja, ich weiß, wie es läuft. Das sind Anwälte, die werden dafür bezahlt, die Spieler zu schützen. Ist klar, die tun alles, was in ihrer Macht steht und gehen auch mal über Grenzen. Aber diese Attacken auf diese Frau, dass sie da quasi als Lügnerin dargestellt wurde und teilweise verächtlich gemacht wurde und ja sogar von einzelnen Anwälten bei dieser Kreuzverhör, wie man auf Deutsch, glaube ich, sagen würde, die Frau da mehr oder weniger ausgelacht wurde, das ist natürlich wirklich unterste Kanone, muss man sagen.
Ja, und tatsächlich, also uns war ja irgendwie klar, dass es darauf rausläuft, aber dann ja einfach auch diese Beweise, die dann auch aufgeführt werden, ja, und das ist für die Frau natürlich auch schlimm, das nochmal über sich ergehen lassen zu müssen und dann unter dem Strich muss dann entschieden werden, war es einvernehmlich oder war es nicht einvernehmlich, und das ist halt dann wirklich unter dem Strich.
Und wie betrunken war sie? Wusste sie noch, was sie tut?
Genau.
Und,
ja. Möglicherweise einfach eine juristische Spitzfindigkeit, die dann halt das, da diesen Prozess entscheidet. Und dann kannst du halt wieder drüber sprechen: Recht und Gerechtigkeit. Ne? Das ist halt dann die große Frage. Und geht es dann wirklich darum, dass Gerechtigkeit herrscht oder nur wer hat die besseren Anwälte und wer hat die bessere Strategie? Und das ist schon. Also ich habe echt auch Probleme gehabt, ehrlich gesagt, mir dann doch auch wieder auf die Seite zu gehen und wieder die Sachen auch durchzulesen, weil das ist schon
ja, die Details sind schon krass, die da erzählt werden. Ne? Also wir werden es euch ja nicht hier nachbeten. Wer sich dafür interessiert, der kann sich das gerne auf den diversen Homepages angucken, vor allem natürlich bei TSN, bei Rick Westhead. Also ist echt hart. Wobei man natürlich sagen muss, trotzdem gilt die Unschuldsvermutung für diese Spieler. Und selbst wenn dann das Urteil da ist, dann wird es die geben, die jetzt von der Unschuld der Spieler überzeugt sind. Die werden es wahrscheinlich auch nach dem Urteil sein. Und es wird Leute geben, die sind ganz klar von der Schuld überzeugt. Und egal wie das Urteil ausfällt, sie werden auch da ihre Meinung nicht ändern. Ne? Also es ist einfach schreckliches Thema und ja, grundsätzlich ein Flop.
Da sind wir jetzt eben schon beim Punkt Sonstiges hinten raus und nähern uns langsam dem Ende. Was haben wir noch? Dundee schmeißt den Torwart raus, weil seine Frau schwanger war. Also auch so eine Geschichte,
auch so eine kuriose Geschichte dieses Eishockey-Jahres, ne? Muss man sagen. Und natürlich die Spieler aus Hamm kommen im Spiel in Essen zurück in ihre Kabine und ihre Sachen sind weg. Da hat einfach jemand eingebrochen in die Kabine. Auch eine völlig strange Story. Aber ja, das ist halt natürlich auch ein Flop.
Wenn jetzt tatsächlich noch große Themen in euren Köpfen sind von dieser Eishockey-Saison, über die man auf jeden Fall hätte sprechen müssen, dann sagt uns Bescheid und dann nehmen wir das gerne auch nochmal in die 10 Minuten Eishockey zum Beispiel mit, denn das waren jetzt die Tops und Flops dieser Eishockey-Saison, aber es war jetzt noch nicht das Ende der Eishockey-Saison bei Bissl Hockey. Wie gesagt, 10 Minuten Eishockey an allen Wochentagen, geht auf steady.de/bissl-hockey, schließt ein Abo ab, das könnt ihr auch über den Sommer laufen lassen, das rentiert sich dann auf jeden Fall in dieser Zeit, aber es rentiert sich vor allem dann wieder August, September, wenn es wieder losgeht. 10 Minuten Eishockey an allen Wochentagen bekommt ihr zur Mittagspause die Zusammenfassung des Eishockeytages oder auch mal einen Ausblick auf den nächsten Eishockeytag. Was passiert eben so? Was hat sich getan? Was wird sich noch tun? Und wir haben die Best of Seven jede Woche am Wochenende dann eben in Textform noch einmal die Geschichten aus dieser Eishockeywoche, die wichtigsten Geschichten aus dieser Eishockeywoche. Das Ganze für 3 Euro im Monat. Wenn ihr wollt, auch für ein bisschen mehr. Könnt ihr euch selber entscheiden, aber ab 3 Euro im Monat steady.de/bissl-hockey. Und wir bleiben da weiterhin dran und sind überzeugt davon, dass sich auch mehr noch weiterhin für Bissl Hockey interessieren. Und wir machen genauso weiter, wie wir das bis jetzt getan haben. Wir werden Turniere sicherlich nochmal deutlich intensiver covern, wie wir es das in dieser Saison schon mit der Weltmeisterschaft gemacht haben. Nächstes Jahr stehen Olympische Spiele an, wollte ich bloß mal sagen. Das ist eigentlich das beste Turnier wahrscheinlich vom Niveau, das das Eishockey je gesehen hat.
So wird's laufen. Ja, und es ist nicht weit weg, ist in Mailand. Ist nicht mehr in Südkorea oder in China, sondern direkt hier um die Ecke.
So ist es. Kann man vielleicht mal hinfahren. Das ist alles, was in die Tops und Flops der Eishockey-Saison passt. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Und vielen Dank an Christoph Fetzer. Und natürlich vielen Dank an alle Leute, die uns dieses Jahr unterstützt haben, die auch zu Gast waren. Damit meine ich jetzt nicht Sebastian, der ist ja immer noch Teil der ganzen Veranstaltung hier. Sondern wir haben zu Gast so. Der Yannick war zu Gast, der Marco war zu Gast, der Daniel war letztens nochmal zu Gast. Und natürlich alle möglichen. Mit Laura Kluge haben wir ein kurzes Gespräch geführt. Und natürlich alle möglichen, die uns auch mal mit Infos versorgt haben oder mal mit Stimmen versorgt haben und so. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, macht es gut, ne? Bis die Tage.
So sieht's aus. Wir hören uns wieder, keine Frage.